ganz herzlich willkommen zur 134. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichten von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit dieser Folge losgeht, wie immer noch zwei kurze Infos. Ab sofort könnt ihr mein zweites Buch bestellen. Das Buch erzählt 15 Geschichten von suizidbetroffenen Jugendlichen, die zu Schulzeiten einen gleichaltrigen Freund oder Freundin oder Mitschüler oder Mitschülerin verloren haben und die in ihrem Schock, Trauma und Trauer die Sprach- und Hilflosigkeit ihres Umfeldes oft in voller Härte zu spüren bekommen haben. Dieses Buch soll euch zeigen, ihr seid nicht allein. Den Bestelllink für meine beiden Bücher findet ihr in der Folgenbeschreibung. Das zweite ist, ihr könnt euch immer noch für das dritte Selbstworttreffen am 28. Februar anmelden. Es wird wie die letzten beiden Male wieder in Rösrath bei Köln stattfinden. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Webseite www.selbstwort.com unter der Rubrik Treffen 226. Vor kurzem habe ich folgende E-Mail erhalten. Liebe Elisa, seit einiger Zeit verfolge ich deinen Podcast. Tatsächlich habe ich mit dem Hören begonnen, als ich selbst in einem tiefen Loch steckte, kein Verständnis aus meinem Umfeld empfunden habe und der eine oder der andere Gedanke gekommen ist, wie es wäre, einfach Schluss zu machen. Die Geschichten der Hinterbliebenen aus deinen Folgen hat mir immer wieder gezeigt, was es mit ihnen gemacht und die Erinnerung an mein Die Geschichten der Hinterbliebenen aus deinen Folgen hat mir immer wieder gezeigt, was es mit ihnen macht und die Erinnerung an meinen Vater, der sich im Alter von 43 Jahren, da war ich 11 Jahre alt, das Leben nahm und meinem Leiden danach haben mich immer wieder aufgebaut. Ich bin in der ehemaligen DDR aufgewachsen und 1981 war weder professionelle Hilfe noch darüber zu sprechen möglich. Ich durfte auch nicht mit zur Beerdigung, weil ich noch viel zu jung sei. Darunter leide ich noch heute. Es ist noch so viel passiert, was ich jetzt auf meine Geschichte und deren Folgen bezogen habe. Das konnte ich auch erst nach vielen Folgen von dir akzeptieren. Ich habe mich in so vielen Momenten mit den Geschichten identifizieren können. Ich würde mich freuen, wenn wir ins Gespräch kommen würden. Ganz liebe Grüße und tausend Dank für deine Mühe, Zeit und Arbeit, uns allen Mut und Kraft zu geben, jeden Tag wieder aufzustehen. Birgit. Bevor ihr nun aber dieses Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Birgits und mein Gespräch. Und da ist die liebe, ganz aufgeregte Birgit, die ich sehr herzlich begrüße. Schön, dass du da bist, Birgit.
Hallo Elisa.
Wir haben in der Einleitung gehört, dass es um deinen Vater geht. Es ist 1981 geschehen, da warst du 11, hast du geschrieben. So, das bedeutet, wenn ich richtig gerechnet habe, dass du 1970 geboren bist, demzufolge heutzutage 55 bist, richtig?
69 geboren.
Ah, siehst du, ja. Aber du bist trotzdem 55? Ja. Okay, wirst dieses Jahr 56. Mhm. Okay. Ja, dann würde ich dich gerne bitten, nimm uns mit auf deine Reise und am besten von Anfang an.
Ja, von Anfang an ist ja eigentlich die Geburt von meinem Papa.
Ja.
Mein Papa ist 1938 geboren in Mecklenburg. Mhm. Ja, und heute wäre er 88 geworden. Mhm. Was diesen Tag natürlich für mich nochmal ganz besonders macht.
Heute, an diesem Tag?
Ja.
Ach, wie verrückt. Wusste ich das? Hast du das gesagt? Das war das Zufall jetzt, dass wir an diesem Tag sprechen.
Nee, als du das die Daten geschickt hast.
Ja.
Da habe ich mir bewusst den 16. rausgesucht.
Aber trotzdem, das hätte ja rein theoretisch auch erst im März oder so sein können. Guck mal, das
ist. Nee, du hattest irgendwie ab 12. Januar und dann habe ich mir den 16. rausgesucht. Oh. Weil das für mich nochmal so ein, ja.
Ja, klar. Vor allem hast du
zu denken.
Vor allem hast du gesagt, dass du bisher eigentlich noch nie ausführlich über das, was geschehen ist, gesprochen hast.
Ja, ne? Also es ist vielleicht mal irgendwo ansatzweise gesagt worden. Mhm. aber nie so wirklich. Kommen wir vielleicht später auch noch zu meiner Geschichte, was da so passiert ist.
Aber dann senden wir mal einen ganz, 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 ganz herzlichen und warmen Geburtstagsgruß an deinen Papa.
Ja.
Beim 88 auch noch eine Schnapszahl.
Ja.
Fragst du dich, ich frage mich das bei meiner Mutter immer, die wäre, dein Vater ist 1938 geboren, meine Mutter ist 43 geboren, wie alt wäre sie dann jetzt? 83 würde sie jetzt dann werden. Mhm. Ich frage mich immer, ob sie noch leben würde.
Ja, eben. Es gab so viele Momente, wo ich dann auch gedacht habe, so wie das erste Kind geboren wurde. Mhm. Die erste Hochzeit.
Ja.
Wie schön wäre es, wenn der Papa an der Seite wäre.
Ja.
War wirklich ein lieber Papa. Ich habe ihn über alles geliebt.
Hast du noch viele Erinnerungen an ihn? Beim 11 ist ja schon jung und meine Erinnerungen, zum Beispiel, setzen erst so frühestens mit der Grundschule ein. Also so viele Jahre hatte ich gar nicht bis 11. Hast du viele Erinnerungen?
Ja, schon. Immer mal wieder so Flashbacks, würde ich eher sagen. Mhm. Wo so Sachen auftauchen aus der Erinnerung. Mhm. Ein Umzug. Wir haben Fahrradfahren zusammen gelernt.
Oh.
Und dann auch so bestimmte Sachen. Ich bin mal, war mein Fahrrad kaputt und dann bin ich mit seinem großen Fahrrad gefahren und habe mir die Nase ramponiert. Und wollte es dann nicht zugeben.
Ja,
und dann,
ja.
Dann hat er mich auch in Schutz genommen, weil er hat es gesehen.
Oh. Okay, aber jetzt habe ich schon vorgegriffen. Genau, also er ist 1938 geboren.
Ja, er hatte viele Geschwister. Aha. Ich weiß gar nicht so ganz genau, die waren dadurch, dass er in im Grenzgebiet ja geboren wurde. Ich muss dazu sagen, ich komme ja aus der ehemaligen DDR. Und mein Papa war eins von 6 Kindern. Ich weiß eigentlich wenig über seine Kindheit. Er ist in Mecklenburg aufgewachsen, also es ist wirklich original Mecklenburger, das hat man ihm auch immer angemerkt. die Geschwister waren halt sehr verstreut und nachdem die Grenze dann war, war ein Teil im Osten, Teil im Westen, also das war alles so ein bisschen schwierig. Hab auch nur 2, 3 Onkel kennengelernt.
Ach.
Es war ja auch, ein Onkel kam regelmäßig zu uns zu Besuch.
Ja.
Und im Heimatdorf, wo er aufgewachsen ist, da lebte dann ja auch mein Opa noch und seine Schwester und sein Bruder. Da sind wir dann auch ab und zu mal hingefahren. Aber da brauchten wir immer so eine Genehmigung, dass wir da rein durften.
Oh.
Das war.
Aber wieso war das so? Weil das war doch alles dann im Osten, oder nicht? Wieso brauchte man da eine Genehmigung?
Ja, weil der Streifen von der offiziellen Grenze, ich glaube, es waren 50 Kilometer, da durfte nicht jeder DDR-Bürger hin.
Ah.
Da gab alles, was da wohnte, konnte sich frei bewegen, die konnten da auch rausfahren und so, aber du musstest dort wohnen, um regelmäßig reinfahren zu können. Wenn du Angehörige dort hattest, brauchtest du einen sogenannten Passierschein.
Ach.
Und den musste man beantragen.
Mhm.
Und den hatten wir halt immer im Januar, weil mein Opa ist am 1.1.1900 geboren.
Oh, hast du ein geiles Geburtsdatum.
Ja. Boah. Mega, oder?
Voll.
Ja, und da waren wir dann halt immer in der Grenzzone.
Aha,
ja, okay. Fluchtgefahr. Aha. Weiß ja inzwischen jeder, was da so alles aufgestellt wurde, damit da keiner so dicht an die Grenze kam.
Ja.
Ja, er ist dann zur Marine gegangen, war lange bei der Marine, war ein schicker Marinesoldat und hat dann 1961 haben meine Eltern dann geheiratet. Für meine Mutter war es die zweite Ehe, hat da eine Tochter mitgebracht in die Ehe, also meine große Schwester.
Ah.
Es war für mich nie eine Halbschwester, im Gegenteil. Und auch mein Papa war der Papa für sie. Es war auch, als es damals passiert ist, sehr, sehr schwer. Sie hat immer gesagt, wenn ich könnte, würde ich ihn ausgraben.
Ach Gott.
Also es war für uns wirklich für alle drei. Er war ein toller Dad.
Das heißt, wie viel älter war ist deine Schwester?
11 Jahre älter.
Ah ja, okay.
Und die zweite ist 7 Jahre älter. Also sind 3 Mädchen.
Ah ja.
Ich muss dazu sagen, meine Mama war 30 und ich war das einzige Wunschkind.
Oh, okay.
Ja, bin ich heute noch stolz drauf.
Ja.
Und so für uns war es wirklich ein schönes Familienleben.
Ja.
Wie gesagt, wir waren regelmäßig bei den Großeltern. Die Großeltern von meiner, also von meiner Mamas Seite wohnten im Nachbarort. Mhm. Und sie hatten eine normale, glückliche Kindheit mit Freunden auf dem Hof. Wir haben in so einem Mehrparteienhaus gewohnt. Mhm. Waren so 18 Familien da drin.
Wow.
Waren halt auch viele Kinder in meinem Alter.
Oh, schön.
Und haben dann da gespielt, gemacht, getan. Wir hatten schöne Urlaube. Es war alles fein. Familienfeiern mit Eltern, mit Freunden.
Ja.
Also, war alles gut.
Und was hat dein Vater beruflich? Ist er bei der Marine geblieben immer?
Nein, oder? Er war dann Bau- und Möbeltischler.
Oh, toll.
Ja, ich liebe es heute noch. Also ich bin mehr oder weniger auch bei ihm in der Werkstatt groß geworden. Also nach der Marine ist er dann in so einer, ja, früher hieß das ja LPG.
Ja.
Ist er dort angefangen in der Bautischlerei. Alles, was so anstand im Ort, was Holz betraf, haben die dort gebaut.
Ach, toll. Und dann bist du ja auch mit diesem Geruch von Holz groß geworden. Oh, herrlich.
Sägespäne. Oh. Ja, ich habe immer noch eine Narbe von meinen Holzarbeiten.
Was hast du versucht, da zu machen?
Ja, ich wollte so ein Schiffchen aushöhlen mit diesem Stechbeitel und bin abgerutscht. Und jetzt habe ich so auf der Verlängerung vom Daumen, am Daumenballen, habe ich immer noch eine Narbe. Die erinnert mich an ihn.
Oh, ja. Okay, ja. Ach, schön. Toll, ja.
Ja, meine Eltern haben halt beide 40 Stunden gearbeitet. Mhm. Und dadurch hat meine große Schwester halt auch so ein bisschen die Mutterrolle übernommen. Mhm. Die hat mich zur Krippe gebracht, wieder abgeholt. War halt da, wenn die Eltern nicht da waren. Mhm. War halt so gegen 17 Uhr. Vorher waren die ja nicht zu Hause.
Boah.
Und dadurch hatte ich auch ein wirklich enges Verhältnis zu meiner Schwester.
Ja, das glaube ich.
Ja, und dann sind wir 1974 in den Nachbarort gezogen, wo die Eltern beide dann gearbeitet haben. Mhm. Meine Schwester ist zeitgleich ausgezogen zu ihrem damaligen Verlobten. Mhm. Das waren halt so ein paar Sachen für mich auf einmal.
Ja.
Da waren die vielen Nachbarskinder. Jetzt waren nur noch drei Familien in dem Haus, wo wir gewohnt haben. Mhm. Da war nur ein Mädchen mit im Haus. Und die mochte ich nicht.
Ach, scheiße.
Und im Dorf jetzt so waren auch nicht so viele. Und ich war halt in meinem Jahrgang das einzige Mädchen. Mhm. Waren noch zwei Jungs. Aber mit denen hatte ich auch nicht so ganz viel Kontakte. Mhm. Aber meine Großeltern wohnten dann dicht bei.
Ja.
Muss dazu sagen, meine Omi war so eine richtige Omi, wie man sie sich vorstellt mit Dauerwelle und Haarnetz und Kittelschürze.
Kittelschürze, oh, schön.
Das war so meine Omi. Und die Familie von meiner Tante, also von meiner Mama, ihrer Schwester, die wohnte auch im Ort. Da waren fünf Kinder.
Oh.
Da war auch der Jüngste, war auch in meinem Alter. Also es war, ja, mit der Zeit ging das schon, aber so, ich bin dann in den Kindergarten gegangen und das war mega schwer.
Ja?
Ja, ich hatte halt sehr, sehr schwere Eingewöhnung dort.
Ach.
Ich habe jeden Mittag geweint.
Oh, das ist gar nicht besser geworden.
Ja, es hat lange gedauert. Hm. Wie gesagt, es war ja dann nur noch ein Jahr.
Ja.
75 bin ich dann ja zur Schule gekommen. Und ich habe noch ein Foto, da trägt Papa ganz stolz meine Schultüte. War halt auch wirklich ein schöner Tag.
Mhm.
Kann mich nicht mehr an Einzelheiten erinnern, wie Kaffee trinken oder sonstiges. Aber ich sehe uns noch in dieser Runde stehen.
Ja.
Dann wurden wir Einzelnen ja dann vorgeholt und ja, war schon schön.
Ja. Und wie würdest du deinen Papa beschreiben, vom Charakter her? Wie war er?
Er war einfach nur lieb. Aber für mich war er sehr ruhig. Er hat nie viel diskutiert oder gegen angeredet. Oder er war für uns Kinder immer da.
Mhm.
Wenn wir was brauchten, hat er sich gekümmert, hat versucht, das irgendwie zu regeln, was ja im Osten auch nicht immer ganz leicht war.
Ja.
Wir hatten dann halt auch zu dritt ein Zimmer. War ja auch normal.
Oh. Ja.
Die Älteste ist ja dann, wie gesagt, gleich ausgezogen. Ja. Dann hatte ich noch mit meiner Schwester zusammen das Zimmer. Mhm. Dann hat er es war ein großes Zimmer, ja, aber da hat er dann so einen Raumteiler reingebaut.
Oh, wow.
Das war von beiden Seiten Regal, sodass wenigstens jeder so seinen Bereich hatte. Mhm. Also solche Sachen hat er dann für uns gemacht. Es war schon toll.
Und die Ehe deiner Eltern, da war auch alles unauffällig.
Ja, bis dato war das alles in Ordnung. Das ist uns Kindern nie was aufgefallen. Und ich weiß, 79 muss das gewesen sein. Ja, 79, da bin ich mit meinen Eltern. Und das war der erste Urlaub mit meiner Schwester und ihrem Mann. Die haben 75 dann geheiratet. Und dann sind wir, nee, 78 haben die geheiratet. 78. Und sind dann 79 mit denen zusammen im Sommerurlaub gefahren an die Ostsee. Da hatten wir halt von der Firma meiner Eltern so ein Urlaubsgebiet. Da konnte man sich dann immer anmelden. Und das war halt ein super schöner Urlaub. Zu fünft halt. Das war echt schön. Und ich habe da eigentlich sehr gute Erinnerungen dran. Ja, und Ende des Jahres dann nach diesem Urlaub habe ich gemerkt, dass da irgendwo was nicht stimmt. Ich war ja dann auch nicht mehr so klein. Vielleicht war es auch vorher schon so, aber da habe ich irgendwie bewusst gemerkt, ja, dass so eine Spannung in der Luft liegt, dass da irgendwas nicht so ist, wie es immer war.
Kannst du sagen, woran du das gemerkt hast?
Ja, es war so eine Distanz zwischen meinen Eltern da. Es war nicht mehr so dieses gemütliche Gemeinsame, was wir immer hatten. So diese Fernsehabende. Dann, meine Mama war sehr, ja, ein sehr dominanter Mensch. Ich sag immer, wenn sie dann anfing zu keifen, bin ich in mein Zimmer gegangen. Haben sich dann doch viel gestritten. Naja, und wie man so ist als Kind, junges Mädchen, habe ich dann angefangen, so, wenn Post kam, ich wusste, wo die immer hingesteckt wurde, habe dann ja irgendwas gesucht, was los sein könnte. Und habe dann in der Küche im Schrank irgendwelche Tabletten gefunden. Habe ich mir erstmal auch nichts bei gedacht. Ja, und dann war halt immer ein Kasten Bier daheim.
Ah, und das war neu.
Also, dass der regelmäßig aufgefüllt wurde, war neu.
Okay. Und von wem wurde der konsumiert?
Ja, von meinem Papa.
Ah, das hast du auch mitbekommen.
Ja, das ist dann halt in dem Zug, wo es mehr wurde, habe ich es dann halt gemerkt. Ne? Und dann, ja, dann fängt man an zu lauschen. Und ich habe dann halt auch gemerkt, dass diese Streitereien immer um den Alkohol gingen. Wobei ich nie irgendwie das Gefühl hatte, dass er aggressiv war, dass irgendwer darunter leiden musste, dass er getrunken hat.
Es war nicht ausfällig oder so.
Überhaupt
oder auffallend betrunken oder so.
Im Gegenteil. Er kam nach Hause, war der liebste Mensch. Es war halt auch in dieser Tischlerwerkstatt, wie es früher so war, Handwerker. Und ja, die meisten Alkoholiker daraus entstanden. Und ja, und dann hat er was gegessen und hat sich vor den Fernseher gesetzt, ja, und hat da natürlich geschlafen. Das hat meine Mutter so gefuchst, dass sie dann immer einen Streit angefangen hat.
Und aber er ist trotzdem nach wie vor seiner Arbeit nachgegangen, gab es keine Ausfälle oder so.
Bis zum letzten Tag ist er zur Arbeit gegangen.
Ja.
Ja, und dann habe ich halt mitgekriegt, dass diese Tabletten halt für einen Entzug waren. Er war dann wohl des Öfteren bei einer Neurologin. Die hat ihm dann die Tabletten verschrieben, hat so einen Entzug mit ihm. Aber es ist halt blöd, wenn man weiterhin keine Hilfe kriegt, was im Osten ja auch damals überhaupt noch kein Thema war.
Ja.
Nur Psychologen oder sonst irgendwas, Entzugskliniken, das gibt es ja. In der DDR gab es sowas nicht.
Ja, ich weiß auch nicht, ob es das bei uns, naja, also im Westen wird es das vielleicht gegeben haben, aber da wird sicher auch. Also, das wäre bestimmt nicht ganz
gut gewesen. Keiner drüber geredet. Wenn ich heute so zurückdenke, weiß ich ganz genau, wer da alles Alkoholiker war.
Ja, ich glaube, das haben viele.
Ja, da waren viele dabei. Und ich sag mal, die, mit denen mein Papa zusammengearbeitet, die waren alle vier Alkoholiker. Weiß ich heute.
Ich habe aber auch noch nie gehört, dass man, also, aber ich bin ja auch kein Arzt, dass man einen Entzug mit Tabletten macht.
Habe ich auch nicht verstanden. Vielleicht war es auch eine Depression, die da mit drin spielte, dass das halt mehr so eine Antidepressiva waren. Kann ich ja als Kind jetzt so nicht. Nee.
Aber es hat offensichtlich ja niemand mit dir oder mit euch gesprochen.
Nein.
Und euch aufgeklärt.
Also ich denke mal, meine große Schwester wusste Bescheid.
Aha.
Ich meine, die war ja damals dann auch schon verheiratet, erwachsen. Ja. Und ich glaube schon, dass die was wusste, aber es wurde halt nie drüber gesprochen.
Mhm. Wie das so ist, meistens in Familien, ne? Mhm.
Das ist so schlimm.
Ja.
Ja, und als wir, muss ich mal ein bisschen springen, als wir die Wohnung von meiner Mutter damals aufgelöst haben, nachdem sie im Pflegeheim war, haben wir ganz viele Papiere gefunden. Oder ich habe sie gefunden, weil meine Schwestern, hatte ich das Gefühl, die kannten die schon.
Ah.
Und die habe ich mir auch mitgenommen, um das mal alles durchzugehen. Mhm. Und da geht halt draus hervor, dass er zu der Zeit wohl schon mal in der Arbeit unter Alkohol erwischt wurde.
Ah.
Hatte eine, ja, ich meine, mit den Maschinen, mit den Geräten, das ist halt auch gefährlich. Ne?
Ja.
Hatte dann wohl auch eine Abmahnung bekommen.
Oh.
Und halt ein Gespräch mit dem Vorsitzenden da von der LPG und mit irgendwelchen Gewerkschaftlern und was da so.
Mhm. Aber bedeutet ja dann, dass er tatsächlich auch schon tagsüber getrunken haben muss. Dann,
ja,
ne?
ja, klar. Also
auf der Arbeit, das muss er ja irgendwie heimlich gemacht. Ach, scheiße.
Ja, das hat wohl ziemlich zugenommen.
Mhm.
Und da stand eben in dem letzten Papier, was dabei war, auch, dass er eine fristlose Kündigung bekommt, wenn sie ihn nochmal erwischen.
Ja.
Und so wie es daraus zu lesen war, war es halt die ganze Mannschaft.
Boah. Die alle getrunken haben, meinst du? Oh, scheiße.
Das war wirklich alle vier, die da in der Werkstatt waren.
Mhm.
Jetzt im Nachgang weiß ich ja, die sind alle vier da drin gewesen. Es war halt auch zu DDR-Zeiten dieses unter der Hand. Kannst du mal schnell, ich brauche mal dies, der eine baut ein Haus, ich brauche mal hier schnell eine Fräse in den Dachbalken oder was auch immer, wurde gemacht, was kriegst du? Und das Ultimative war 14,50, war eine Flasche Korn. Das hieß dann immer, was kriegst 14,50? Dann wusste jeder ja, eine Flasche Schnaps und dann ist es erledigt. Und das war halt das Übel, sag ich mal. Wie ich heute weiß.
Ja.
Ja, und das war halt für mich dann schon eine schwierige Zeit, weil ich dann ja schon alleine mit meinen Eltern war.
Ja.
Die eine Schwester war schon ausgezogen, die andere war im Studium, die kam nur Wochenende nach Hause.
Mhm.
Ja, und ich war 10, 11, wie das so richtig intensiv wurde und war damit alleine.
Und du hast
keiner
auch,
hat mit mir geredet.
Nee, und du hast dich auch natürlich nicht getraut, mal deine Eltern zu fragen, ne? Macht man irgendwie auch nicht als Kind.
Nee. Im Grunde genommen, für mich war es ja in Ordnung.
Ja,
war lieb, es war alles gut. Ja.
Aber das hat dich ja, also du hast dir ja Sorgen gemacht. Du hast es ja wahrgenommen.
Schon. Aber ich glaube, mit 10 überblickt man das noch gar nicht so.
Nein, ich meine, du wirst ja auch nichts von Alkoholismus gewusst
Nein.
haben.
Nein.
Nee, eben.
Ja. Also. Und für mich war es, ja, der hat mal was getrunken. Und er war immer echt lieb, auch wenn er was getrunken hat.
Mhm.
Man hat ihm das zwar angemerkt, aber er war nie, dass er rumgetorkelt ist oder lallend. Ja, es war halt nachher schon irgendwann so der Pegel und es war ihm da nichts anzumerken.
Mhm.
Ja, und dann kam halt Tag X.
Was ist passiert?
Der halt wirklich, für mich war es ein Katastrophentag. Es war den Tag, ich war in der 5. Klasse und haben im September halt das neue Schuljahr angefangen. Und Anfang März hat man gerade so die ersten, ja doch, guten Freundschaften dann geknüpft in der weiterführenden Schule. Und es war unsere erste Klassenfeier. Wir wollten Fasching feiern. Ich war mit meiner Freundin, die in dem Ort wohnte. Also wir waren nicht bei mir im Ort in der Schule. Wir mussten dann jeden Tag mit dem Bus fahren. Haben uns fertig gemacht. Und es war halt, wir hatten fast ähnlichen Nachnamen und haben uns sehr ähnlich gesehen. Und es hieß immer, die zwei siehst du nur im Doppelpack.
Oh, süß.
Sie waren eigentlich wirklich fast wie Schwestern. Also ich habe auch heute noch Kontakt zu ihr. Und sind dann zurück in die Schule. Und das ist auch sowas, wo ich wirklich noch die Bilder vor mir sehe. Wir sind dann, diese ostdeutschen Schulen hatten so diese Durchgänge, waren ja diese Doppelplattenbauten. Mhm. Und wir sind dann oben durch so einen Gang gegangen und da konnte man runtergucken. Und da habe ich unseren LPG-Vorsitzenden gesehen und noch irgend so einen Typ, der da auch hingehörte. Die haben mit meinem Klassenlehrer gesprochen. Mhm. Da habe ich mich noch gewundert, was will der denn hier?
Sag nochmal für alle, die es nicht wissen, was LPG, wofür das steht.
Das war ja die, der Firmenname sozusagen. Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften, ja. Das waren so die Genossenschaften, die in dem Ort waren.
Mhm. Okay.
Da gab es halt den Betriebsvorsitzenden sozusagen.
Ja, und der ist nun zu deiner Schule gekommen.
Mhm. Ja, und dann mit mal stand der bei uns im Faschingsraum, wo wir anfangen wollten zu feiern, in der Tür und ich wurde rausgeholt. Das war so schrecklich. Mhm. Erstmal so dieses vor allen.
Ja.
Ich war im Faschingskostüm und ich wusste sofort, ich meine, der kommt ja nicht, weil sich einer im Fuß gebrochen hat.
Ja.
Okay. Dass da irgendwas faul ist. Ja, und wie es beim Kind so ist. Mami, nee, der geht's gut. Wir müssen nach Hause. Dann habe ich in diesem Auto gesessen und bin meinen Schrank durchgegangen, was ich an schwarzen Sachen habe.
Obwohl du noch gar nicht wusstest, was passiert ist.
Mm-mm.
Oh Gott.
Als wenn ich irgendwie wusste, da ist was ganz Schreckliches passiert.
Ja. Was für Gedanken, ne?
Ja, für so ein Kind, 11 Jahre. Was geht da in dir vor? Aber es war wirklich, es war mir klar, dass es was in die Richtung sein muss.
Ja.
Ja, und dann sind wir halt zu Hause angekommen. Und ich muss dazu sagen, sonst bin ich immer mittags gegen 2 nach Hause gekommen. Mhm. Bin bei uns, wir mussten noch mit Holz und Kohlen heizen. Mhm. War so meine Aufgabe, das Holz aus dem Schuppen zu holen und den Ofen anzuheizen. Mhm. Den Tag war ich halt mittags nicht daheim, wäre erst um 4 daheim gewesen.
Mhm.
Muss man im Hinterkopf behalten. Und dann kam ich zu Hause an.
Und das war bekannt, dass du später kommen würdest.
Ja, ja.
Ja,
also. Okay. Das
wegen
wusste
der Karnevalsfeier.
Er, ja, das wusste er, denke ich schon.
Okay. Mhm.
Ich hoffe, dass er es gewusst hat.
Mhm.
Ja, und dann sehe ich meine Mama heute noch auf dem Sofa sitzen, im rosa Gestrickpullover, völlig aufgelöst. Mhm. Und die hat es mir dann gesagt. Und dann weiß ich nur noch, dass irgendwann meine Schwestern da waren.
Aber was genau hat sie dir gesagt? Nur, dass der Papa gestorben ist, oder was hat sie dir gesagt?
Ja. Erstmal nur, dass er gestorben ist, nichts weiter. Und als dann alle 3 Mädels zusammen waren, dann war dann wirklich das offene Gespräch. Sie hat halt nebenan gleich gearbeitet im Verwaltungsgebäude und ist mittags da über den Hof gegangen und ihr fiel dann ein, ja, ich bin ja nicht daheim.
Ja.
Und wollte dann irgendwie noch den Hühnern was geben. Wir hatten da auch in dem Schuppen dann die Fässer stehen, wo das Korn drin war. Den Hühnern noch ein bisschen was reinschmeißen, was ich dann auch mittags immer gemacht habe. Und geht rüber und sieht die Schuppentür offen stehen.
Nein.
Ja. Dann hat er sich im Schuppen erhängt.
Ach, Mann.
Und das war für mich so der Punkt, ich hoffe, er wusste, dass ich den Tag nicht pünktlich komme. Aber die Gesamtsituation den Tag, ich bin mir nicht sicher, ob er da überhaupt noch klar gedacht hat.
Aber er scheint ja dann eben nicht zur Arbeit gegangen zu sein, ne? Oder bist du
doch. Er war vormittags in der Arbeit und meine Mama hat dann später danach erzählt, er war halt mittags nicht daheim. Kam nicht nach Hause, weil sonst Stunde Mittag war immer, also Essen in der Betriebskantine. Mhm. Dann sind sie beide immer noch kurz zu Hause gewesen, Kaffee trinken und dann wieder in die Arbeit. Mhm. War ja auf dem Dorf, war ja alles dicht bei.
Ja.
Den Tag war er halt nicht zu Hause.
Ja, und die haben ihn, haben die halt vormittags wieder erwischt.
Oh nein.
Und haben sie alle nach Hause geschickt.
Ach.
Und wahrscheinlich haben sie keine klaren Ansagen gemacht, weil im Nachgang wurde gesagt, also es wurde keine Entlassung angedroht, weil die brauchten sie ja auch.
Also, ja, ja.
Die brauchten die Leute ja auch und hätten dann niemals alle entlassen können.
Ja.
Aber sie haben halt auch mit niemandem drüber geredet, haben sie alle nach Hause geschickt und sowohl mit dem, es hat ein Nachspiel.
Mhm.
Und diese drohende Unterton. Und ich weiß nicht, ob er uns dann alle total vergessen hat oder verzweifelt war. Da kommen jetzt wieder diese Tabletten, die vielleicht doch antidepressiver waren, ins Spiel, die er dann auch nicht mehr genommen hat und keine Ahnung.
Oder
als Kurzschlusshandlung gehe ich von aus, dass er einfach über sich geschämt hat, dass er die Arbeit verlieren würde oder was es auch immer war.
Und hat vielleicht gedacht, eben ihr seid ohne ihn besser dran, weil ihr dann, ne, weil er euch keine Probleme mehr machen kann.
Das denke ich schon.
Das heißt, er hat auch nichts hinterlassen.
Ja, nee, gar nicht. Und in diesen ganzen Papieren, die ich da damals gefunden habe, da waren halt auch Scheidungsantrag und sowas alles dabei.
Ach.
Also es stand im Raum für ihn, dass er halt die jetzt nicht nur die Familie verliert, sondern auch seinen Job verliert und. Ich glaube, er war total verzweifelt.
Ja. Ach. Das heißt, von ihm ging die Scheidung offensichtlich nicht aus.
Nee. Hm.
Ach, oh Gott.
Ich muss sagen, das habe ich meiner Mama auch lange übel genommen.
Was denn?
Dass sie da nicht drüber gesprochen hat und das nur für sich gemacht hat, dass wir nie als Familie darüber geredet haben.
Allein über den Scheidungswunsch meinst
ja,
du?
Ja. Mhm. Also wenn das durchgegangen wäre, dann wäre ich vor vollendete Tatsachen gestellt worden.
Mhm.
Und ich weiß, ich habe damals, ich war die Einzige, der sowas passiert ist.
Mhm.
Es gab eine in der Klasse, wo die Eltern getrennt waren.
Mhm.
Aber es gab keinen, der nur die Mutter hatte. Es war wie so ein Stigma.
Im Anschluss, dann meinst du, als dein Vater tot war?
Ja, und dann, wie gesagt, dieses, wo sie uns gesagt hat, was es war.
Ja.
Und dann war halt der Punkt, wollte ich ihn noch mal sehen.
Ja.
Und dann hat meine Mama gesagt, nein.
Ach.
Das war schon, weiß ich nicht, ich meine, wenn er sich auch erhängt hat, aber dann hat er ja sicherlich auch noch gut ausgesehen. Es war ja nicht so, dass er jetzt tagelang da hing oder sonst irgendwas.
Ja, aber da kannst du nicht von ausgehen. Ich weiß nicht, ob du meine Beschreibung schon, ich habe meine Mutter ja nochmal gesehen und das war wirklich mit Abstand das Schlimmste, was. Und ich bin, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich wünschte mir, ich hätte das niemals gesehen.
Mhm.
Weil das so ein schreckliches Bild war. Und das ist mir jetzt durch das Lesen der Akte bestätigt worden, dass ich mir das nicht eingebildet habe, sondern dass sie wirklich schrecklich aussah. Aber auf der anderen Seite konnte ich eben, was du, die Möglichkeit, die du ja dann nicht gehabt hast, aber trotzdem konnte ich mich so selber davon mit meinen eigenen Augen überzeugen, dass sie wirklich tot ist. Ne? Mhm. Weil sonst wird man ja verrückt. Aber nee, das ist leider keine Garantie, dass nur, weil jemand erhängt hat, dass das dann okay aussieht. Ne? Mhm. Vor allem mit deine Mutter, sie hat ihn ja auch noch gefunden, ne? Also
ja.
Ja, das heißt, wie ist man mit, also ich meine, du hast ja, wie kannst du die Gefühle beschreiben, denn du wirst ja noch niemals in deinem 11-jährigen Leben von irgendeinem Suizid oder überhaupt, dass es die Möglichkeit eines Suizides gibt für Menschen, dass das eine Option für Menschen ist, gehört haben, oder?
Nee.
Ja, siehst du.
Nee.
Das heißt, was ist in dir vorgegangen?
Ja, das war eben auch der Punkt. Das war so unvorstellbar.
Ja.
So ungreifbar.
Ja.
Und dann kannst du dich nicht mal selbst überzeugen.
Ja.
Für mich ist die Zeit danach ausgelöscht. Ich habe keinerlei Erinnerungen an die Tage danach.
Das glaube ich.
Habe ich mir jetzt gerade im Vorfeld auch noch mal viele Gedanken drüber gemacht und überlegt. Ich denke, aber es ist, da kommt auch nichts.
Nee, ist also, das haben ja sogar viele mich eingeschlossen, als denen das im Erwachsenenalter passiert ist. Ne? Das ist einfach zu viel für das Gehirn. Guck mal, es gibt Menschen, die erinnern sich an ihre gesamte Kindheit nicht, weil sie halt irgendwie auf irgendeine Art traumatisiert sind. Ne? Also das Gehirn, ja, das schließt Dinge weg.
Ja, dann kam halt noch zum Überfluss dazu, dass ich nicht mehr zur Beisetzung durfte. Ja, ich wäre zu jung.
Also und 11 ist ja jetzt auch nicht mehr frei. Ja,
eben. Und meine Schwester war damals halt hochschwanger.
Ach.
Also meine Nichte ist dann am 17. März geboren. Am 5. März hat er sich suizidiert. Klar war sie hochschwanger und dann hieß es, ja, dann bleibst du bei ihr und passt auf sie auf. So als
ach so, das heißt, die war auch nicht da.
Mhm. Nee, die ist auch nicht mitgegangen. Und erst danach sind wir dann zum Friedhof, diesen riesigen Bergkränze, und das war für mich alles nicht greifbar.
Nee.
Und ich habe Ewigkeiten immer das Gefühl gehabt, jetzt steht er gleich vor der Tür.
Ja.
Teilweise heute noch, ich kann das nicht, ich habe nie abschließen können damit.
Ja. Aber was hast du gedacht? Was waren deine Gedanken? Was waren deine Gefühle? Denn also hat irgendjemand im Anschluss noch mal immer mal wieder mit dir gesprochen darüber? Oder einfach, okay, deine Mutter hat dir gesagt, was passiert ist, und dann war es das eigentlich an Gesprächen?
Das war es dann.
Boah. Mhm. Was hast du für dich gedacht? Ja, was ging in dir vor? Du wirst dich ja auch unendlich verlassen gefühlt haben von deinem Papa, ne?
Ja, ich hab dann angefangen, in seinem Bett zu schlafen.
Weil du das wolltest?
Ja, ja, anfangs schon. Und dann, ich habe mich ausgeschlossen gefühlt. Und wie gesagt, es gab keine Therapie, keine Gespräche, weder in der Schule noch sonst irgendwie. Als ich wieder in die Schule kam, wussten alle, was passiert ist. Aber es wusste halt keiner, wie es passiert ist.
Ach so.
Die Lehrer habe ich als völlig hilflos gesehen. Die brauchte ich auch nicht fragen. Wir hatten damals einen Klassenlehrer, der war gerade von der Schule, also vom Studium gekommen.
Ach Gott.
Der war damit auch völlig überfordert.
Ja.
Und einfach hilflos.
Sind diese Lehrer sehr selbst heute noch?
Ja, natürlich. Das ist ja ein Thema, was Gott sei Dank selten vorkommt. Aber halt, ich bin ja dann auch selber im pädagogischen Bereich, bin Erzieherin. Ja. Und ich finde, das ist auch ein Thema, was unbedingt mit aufgenommen werden sollte. Dass unbedingt. Die wenigstens irgendwo, und wenn es nur ein paar Seminare ist, wo sie einfach den Umgang damit lernen.
Unbedingt. Denn du sagst zwar, es ist es kommt nur sehr selten vor, aber es ist die häufigste Todesursache bei Jugendlichen.
Dass man da einfach auch mal mehr drüber spricht.
Ja.
Und ich meine, auch wenn ich Grundschullehrer oder Erzieher im Kindergarten bin, es kann immer vorkommen, muss ich doch wissen, wie ich mit so einem Kind umgehen muss.
Absolut.
Klar, macht man intuitiv vielleicht auch das Richtige, aber es kann auch das völlig Falsche sein, was man macht.
Ja, die meisten sind ja viel zu hilflos. Das thematisieren wir ja in jedem Gespräch, in jeder Folge. Ne? Ja. Und ich bin ja der Meinung, es muss schon nicht nur, wenn ein Suizid geschehen ist, aufgeklärt werden, sondern lange im Vorfeld. Natürlich, es muss über psychische Erkrankungen in der Grundschule schon aufgeklärt werden. Ne?
Muss viel, generell auch viel mehr drüber gesprochen werden.
Ja.
Das merke ich halt gerade auch. Freundeskreis von meiner Tochter, es war sicherlich nicht mit Absicht, aber da hat ein Mädel mal vor 2 Jahren, war so Mitte 20 zu dem Zeitpunkt, Anfang 20, wer sich suizidiert, das ist feige.
Ach, das hört man so oft.
Da habe ich so gedacht, Mensch, wenn du wüsstest, was die Menschen durchmachen, bis sie dahin gehen, zu dem Punkt ankommen.
Ja, vor allem feige, also man könnte es ja eher als mutig, wenn überhaupt, bezeichnen. Ja, ne? Also ich meine,
du bist der Meinung, die sind zu feige, zu ihren Problemen zu stehen.
Ja, ich verstehe das.
Kann man teilweise verstehen.
Uninformierte, unwissende Menschen in ihrer Hilflosigkeit.
Ja, und das ist eben so das Problem, was ich sehe, die ist Grundschullehrerin.
Oh.
Ja. Und das war für mich so ein Schlag ins Gesicht. Ja, ich habe nicht darauf reagiert, weil ich muss mich nicht mit so einem jungen Mädel damit auseinandersetzen. Aber da habe ich so gedacht, ey, das muss rein.
Ja.
Da muss drüber geredet werden, das geht nicht.
Doch
aufgeklärt werden, gerade bei Pädagogen.
Absolut, absolut.
Ja.
Aber wie, ja, ich meine, dann bist du wieder in die Schule geschickt worden. Und du kamst dir ja sicherlich vor wie ein Alien, ne? Du hattest noch nie davon gehört. Jetzt warst du die Einzige. In deinem Umfeld ist es auch wahrscheinlich danach nirgendwo passiert. Also zumindest nicht so, dass du es wahrgenommen hättest. Wie hast du es denn geschafft, weiterzumachen? Wie sah dein Alltag aus? Hast du es einfach für dich völlig versucht zu verdrängen? Oder wie bist du damit umgegangen, für dich?
Ja, ich habe halt funktioniert, schon als Kind funktioniert. Ich habe meine Schule gemacht, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich habe meine häuslichen Pflichten gemacht.
Hattest du auch so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass eben gar nicht darüber gesprochen wurde, dass das so gar nicht der Rede wert irgendwie ist, was da passiert ist? Oder das
kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen. Aber ich hatte so den Eindruck, ja, jetzt ist das Problem, so bei meiner Mutter zum Beispiel, das Problem ist weg. Da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Weil für sie war klar, dass sie ihn verlässt.
Aha.
Dass es jetzt so passiert ist, natürlich hat sie das auch getroffen, na klar. Aber ich glaube, bei ihr, die Liebe war weg.
Okay.
Das Gefühl für diesen Menschen war nicht mehr da. Und sie war auch hilflos.
Ja.
Also ich das heute, sie wird genauso hilflos gewesen sein wie alle anderen auch.
Und sie wird sicherlich auch ihren Teil der vermeintlichen Schuld gefühlt haben, ne? Die sie natürlich nicht hatte.
Nein, aber ich meine, im Endeffekt durch den Scheidungsantrag und dann dieses Ganze drumherum, ja klar, hat sie einen Teil damit für sich, denke ich mal, dazu beigetragen, dass es passiert ist. So wird sie gedacht haben. Hat sie nicht, natürlich.
Die Umstände nicht. Haben vielleicht dazu beigetragen, aber eben, man darf niemals eine Schuld zuweisen.
Nein.
Denn weißt du, 99,9% aller anderen Menschen, die in derselben Situation waren oder gewesen wären, hätten sich nicht das Leben genommen. Ne? Ja. Also deswegen, nee.
Ja, und ich meine, das denke ich, 81, die ganze Aufklärung war überhaupt noch nicht so weit wie heute. Ich meine, da kann man ja nur sagen, spricht man schon viel mehr darüber.
Ja.
Aber ich weiß nicht, er war, glaube ich, wirklich verzweifelt und hat sich nicht vorstellen können, dass er so weiterleben kann, ohne Kinder, ohne
Arbeit. Alles.
Ja.
Aber es wird ja wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, irgendeinen Moment in deinem Leben gegeben haben, wo dann doch irgendwie alles über dich zusammengebrochen ist, ne?
Oder das hat noch eine Weile gedauert.
Bitte?
Da hat noch eine Weile gedauert. Das denke ich viel auf mich eingeschlagen. Ich glaube, der richtige Zusammenbruch, der ist jetzt erst vor 2 Jahren gekommen.
Ach. Aber wie waren die ganzen Jahre davor? Hast du auch nicht mit deinen Schwestern darüber sprechen können?
Nein.
Nein? Hast du es mal versucht?
Ja.
Aber was haben deine Schwestern gesagt, wenn du sie darauf angesprochen hast?
Kam nichts. Ausweichende Antworten. Ich kann mir auch nicht... Ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir da wirklich mal das Thema überhaupt angesprochen haben.
Ja, das ist dann irgendwie einfach so, ne?
Ja, meine Schwester hat dann, die große Schwester hat ihr Baby gekriegt. Die hatte dann mit ihrem Baby genug zu tun. Die war natürlich oft bei uns, die Kleine, halt einfach auch, um über die Trauer hinweg zu helfen. Aber dann ging das nachher irgendwann so schleichend los. Also ich habe zu der Zeit immer noch im Ehebett geschlafen.
Weil du das wolltest?
Irgendwann nicht mehr.
Irgendwann
kam dann so der Zwiespalt. Ja, wenn ich jetzt einfach wieder in mein Bett gehe, was denkt sie? Weil wir hatten nur noch uns.
Ja.
So hatte ich das Gefühl, weil auch nie das Gespräch mit den Schwestern stattgefunden hat. Für mich waren Mama und ich die einzigen, die da jetzt noch waren im Alltag. Ja, und dann habe ich halt, ich glaube, bis 14, und dann nachher, ja, da hatte ich meinen ersten Freund und dann, ja, so Pubertät, da habe ich es dann durchgezogen. Bin dann wieder in mein Zimmer gezogen. Das war auch okay.
Ja, da hat sie dir nicht ein schlechtes Gewissen oder so gemacht.
Nein, das war auch in Ordnung. Mhm. Aber leider ist dann zu der Zeit mehr und mehr ist mir dann aufgefallen, dass wieder Alkohol rumstand.
Oh nein.
Ja. Oh. Ja, und da ich das schon kannte, war mir dann klar, was passiert. Oh. Und das war halt ja für mich dann extrem, weil sie war halt ein komplett anderer Typ, komplett anderer Mensch. Und wenn sie getrunken hatte, wurde sie aggressiv, wurde laut.
Oh, scheiße.
Egal, was ich gemacht habe, es gab Verbote. Ich meine, mit 14, 15 nachher, ich wollte dann auch mal mit den anderen in den Jugendclub gehen, der leider Gottes 6 Kilometer weit weg war. Ja, aber da fuhr um 10 der letzte Bus, da durfte ich dann nie hin. Ich habe am Freitagabend, also Freitag, die ganze Wohnung geputzt und gemacht. Und dann kam doch ein Nein. Es war echt schlimm. Und wir hatten ja mit 14 damals schon diesen kleinen Moped-Führerschein machen können über die Schule. Den habe ich dann auch gemacht, also war ich dann auch mobil. Aber ihr fiel immer irgendwas ein, um mich zu drangsalieren. Und dann blieb es halt irgendwann nicht mehr nur bei Strafen. Dann gab es auch Schläge.
Ach.
Und das war wirklich, es war heftig. Meine älteste Schwester hat es dann auch mitgekriegt. Wenn die mal da war, ist sie dann nur auf die Suche gegangen, wo sie ihren Alkohol versteckt hat. Dann war es in irgendwelchen Dekoflaschen, überall war was drin. Das habe ich gar nicht so überrissen.
Ja. Ist sie denn aber noch arbeiten gegangen?
Ja. Sie hatte dann so eine Art Hausmeisterstelle.
Okay.
Ja, und da saß sie dann den ganzen Tag allein.
Ach so, hat da
schon. Ich denke, da ist sie dann ins Grübeln gekommen und ja, hat dann den gleichen Fehler gemacht, das in Alkohol zu betäuben.
Ja, aber wenn. Ja. Es hat ja bestimmt auch keine Hilfe, also sicherlich.
Es gab keine Hilfe.
Es hat dir die nicht gegeben und selbst wenn, also es wurde ja nicht, also deine Mutter gehörte ja ganz offensichtlich auch nicht zu den Menschen, die jetzt gerne darüber gesprochen haben. Also ob sie vielleicht gesprochen hätte, das wissen wir nicht, aber sie hat nicht drüber gesprochen.
Nein, hat sie nicht. Nein.
Ach, furchtbar. Ja, ich meine, da, also dass man dann dazu greift, kann ich verstehen.
Ja.
Um das einfach zu betäuben, ne, weil man es nicht halten kann.
Ja, und ich bin dann auch wirklich auf der Suche gewesen nach Geborgenheit, nach diesem männlichen Part. Ich habe unheimliche Verlustängste entwickelt. Ich habe geklammert.
Das glaube ich.
Das war ganz schlimm. Ja, und dann, wie gesagt, wir haben auf dem Dorf gewohnt. Ich war dann viel auch bei meiner Oma, die hat den großen Garten gehabt. Bei meiner Oma dann nähen gelernt und solche Sachen. Und bin auch gerne hingegangen, bis ich 13 war. Dann wurde mein Großvater übergriffig.
Oh.
Und das war dann so der nächste Schlag, wo ich dann auch nicht drüber reden konnte, wollte, wie auch immer. Man fühlt sich ja auch schuldig.
Ja, klar.
Und er hat mich immer begrapscht und so dieses, das war echt schlimm, es war ätzend eklig. Und ich habe dann damals angefangen, Tagebuch zu schreiben. Da habe ich dann noch mich da halt entleert von meinen ganzen chaotischen Gefühlen und so weiter, was passiert ist und habe da vieles abgelassen, weil reden konnte ich ja nicht. Das war dann so das einzige Ventil für mich. Ne?
Ja, klar.
Ja, und irgendwann kam ich nach Hause, da stand sie vor mir mit diesem Buch in der Hand.
Deine Mutter?
Mhm.
Hatte da reingeguckt?
Ja.
Oh.
Einerseits sag ich mir, naja, hat sie es wenigstens gewusst. Das war natürlich ein riesen Vertrauensbruch, natürlich.
Ja, klar. Aber hatte es Konsequenzen für deinen Großvater?
Nö.
Ach so.
Wenn er das nochmal macht, sag mir Bescheid und dann kriegt er.
War das ihr Vater oder der Vater
deines Vaters? Ihr Vater.
Oh Gott. Aber stell dir auch mal vor, du liest das über deinen eigenen Vater. Wie schrecklich.
Ja, und heute bin ich mir nicht sicher, weil so dieses tiefe Schweigen in der Familie über alles was negativ ist. Ich bin mir nicht sicher, wem er das schon alles angetan hat.
Ja, da sagst du was, weil man könnte ja vermuten, dass jemand, der sowas macht, das eben, ich meine, der war ja da schon dein Großvater, also der war da ja schon ein paar Jahre auf dieser Erde, ne?
Ja, und meine Geschwister waren halt irgendwann auch in dem Alter, ne?
Und deine Mutter auch.
Mhm, genau. Oh. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass er da vielleicht die Mädchen alle so ein bisschen vorgenommen hat. Es gab auch mal so einen Ansatz von drüber reden.
Ach.
Ich hatte damals meinem ersten festen Freund, also meinem ersten Mann, auch davon erzählt. Nicht die Einzelheiten, aber einfach nur, ja, mein Opa lag dann im Sterben.
Ja.
Und ich wollte nicht hin. Und das hat ihn natürlich verwirrt. Was ist los? Warum? Ne? Das ist dein Opa. Musste ich doch verabschieden.
Ja.
Und da habe ich zu ihm gesagt, ich bin froh, dass er geht.
Ja, das verstehe ich.
Und das war für ihn so, Ja, und dann habe ich ihm so ansatzweise ein bisschen was erzählt. Und er hat wohl dann, ich weiß es nicht, aber so aus der Erinnerung raus, er hat das mal bei meiner Schwester erwähnt.
Ja.
Und sagte, ihr müsst darüber reden.
Ja.
Und die hat dann wohl irgendwie sowas gesagt wie, ja, dann müssten einige drüber reden.
Oh Gott.
Und das war's. Dann war wieder Funkstelle.
Aber auch da hast du jetzt nie versucht, sie anzusprechen, beide Schwestern mal.
Nee.
Aber meinst du nicht, dass es das mal wert wäre?
Ja, es ist halt heutzutage auch schwierig. Mit dem Punkt, wo ich meinen dritten Mann jetzt kennengelernt habe und dann geheiratet habe, ist der Kontakt zu meinen Geschwistern komplett abgebrochen.
Ach Gott.
Weil ich einen Ausländer in die Familie gebracht habe.
Ach Gott.
Ja. Ganz schlimm.
Ach Gott.
Ich muss dazu sagen, meine Großeltern stammen aus Weißrussland.
Ja.
Meine Mutter ist noch in Weißrussland geboren.
Ja.
Die waren dann auf der Flucht bis nach Mecklenburg und da ist dann halt die Familie sesshaft geworden.
Mhm.
Und in der Trauerrede bei meiner Mama hat mein Mann das, sagt er, wo ist sie geboren? Ich sage, Weißrussland. Ja, dann ist sie orthodox. Mein Mann ist Jugoslawe, orthodox. Ah,
ja.
Dann sagt er, wart ab. Dann sind wir ans Grab, die Urne dann sich verabschieden. Dann hat er sich vor allen orthodox von ihr verabschiedet. Und ich fand das so toll.
Okay,
es ist halt eine andere Kreuzigung. Es ist halt mit aufs Knie gehen und so weiter. So. Und es war natürlich in dem Moment totenstill.
Mhm.
Und das hat er für mich gemacht. Mhm. Einfach um denen zu zeigen, hey, ich bin hier nicht der einzige Ausländer.
Ja.
Ihr habt auch alle ausländische Wurzeln.
Ja.
Und dafür liebe ich ihn.
Ja, das glaube ich. Hatte er denn Kontakt zu deiner Mutter?
Ja.
Also, okay.
Die war zwar da schon im Pflegeheim, er hatte dann irgendeinen schweren Schlaganfall.
Ja.
Da war meine Jüngste 2, 3.
Ach Gott.
Also die kennt die Oma so gar nicht mehr im normalen Zustand.
Okay.
Und der war halt so zentral, dass... Sie Sprachzentrum war betroffen.
Ach Gott.
Musste wieder lernen zu schlucken, war anfangs mit der Sonde, halbseitig gelähmt, Rollstuhl, also wirklich schwerst geschädigt.
Ja.
Und war dann halt im Pflegeheim.
Mhm.
Und ja, ich habe ihr dann aber auch immer alle Neuigkeiten erzählt, weil ich gedacht habe, naja, ein bisschen was wird ja bleiben.
Mhm.
Und irgendwann nach der Scheidung habe ich dann meinen Mädchennamen wieder angenommen. Und mein Mann hat den Namen dann auch angenommen, als wir geheiratet haben. Und ich habe ihr dann so damals meinen Ausweis gezeigt, dass der Name halt doch noch weitergeht, weil wir waren ja 3 Mädchen.
Ja.
Wäre ja weg gewesen, ne?
Ja, ja.
Und das habe ich halt auch wirklich für meinen Papa gemacht.
Oh.
Gut, ich habe jetzt auch 3 Mädchen, aber naja, wenigstens noch die Generation.
Die Mädchen in eurer Familie, ne?
Ja, die sind bei uns sehr in der Überzahl.
Okay.
Aber für meinen Papa habe ich halt den Namen dann wirklich noch weitergetragen.
Ja, das ist schön.
Und wie ich ihr das so gezeigt habe, da hat sie gelächelt. Oh. Also ich glaube, es ist schon angekommen, irgendwo im Unterbewusstsein. Mm. Aber es war halt mit ihr sehr schwierig dann auch. Viel Psychiatrie und ist dann mit Messer auf die Pfleger losgegangen.
Ach du Liebe.
Es war halt wirklich ganz extrem bei ihr. Ach Gott. Und was mir dann wirklich noch geholfen hat, wie gesagt, also nach der letzten Trennung, die halt auch nicht so toll war, habe ich gesagt, ich heirate nie wieder. Dann ist mir mein jetziger Mann über den Weg gelaufen und ich war nach einem Jahr Trennung wieder verheiratet. Und es war das Beste, was mir je passieren konnte.
Ja, guck.
Wir sind dann gemeinsam nach Bayern gezogen. Mhm. In die Nähe, also erst in München und jetzt wohnen wir in der Nähe von München. Ja. Und dann kam halt irgendwann die Info, dass es jetzt Mama wirklich nicht gut geht. Mhm. Und dann bin ich hochgefahren und ich hatte noch einen ganzen Tag bei ihr in der Klinik. Mhm. Und ich für mich habe ihr dort am Bett alles gesagt, was mich bedrückt.
Ah.
Und gut. Das tat gut.
Das glaube ich.
Das tat wirklich gut, dass ich ihr auch die Sachen, die scheiße waren, Entschuldigung, aber wo ich einfach gesagt habe, das war Mist von dir.
Ja.
Ne? Mhm. Wo ich ihr auch die Vorwürfe, ihr das alles nochmal sagen konnte. Mhm. Ja, wie ich dann nächsten Morgen auf dem Weg in die Klinik war, da kriegte ich den Anruf, dass sie eingeschlafen ist. Mhm. Und da war ich dankbar, dass ich das noch machen konnte.
Ja, das glaube ich. Was machst du ihr dann am meisten zum Vorwurf?
Dieses Tatenlose. Dass sie nicht für mich da war.
Ja.
Und mir ist auch viel Mist passiert. Mhm. Aber ich glaube, oder ich bin mir hundertprozentig sicher, ich habe auch viele Höhen und Tiefen mit meinen Kindern durchmachen müssen. Mhm. Ich war halt wirklich auch 10, 15 Jahre, war zwar verheiratet, es war ein Vater da jeweils, aber ich war alleinerziehend.
Ja, kenne ich. Mhm.
Und ich habe alles für meine Kinder gemacht. Mhm.
Ja, das bist oder das warst halt du, ne?
Ja.
Immer so, ich kann das dich total gut verstehen und niemals würde ich oder hätte irgendjemand anders das Recht, dir diese Gefühle abzusprechen. Aber ich habe gelernt, weil ich hatte auch eine sehr abwesende Mutter und einen sehr abwesenden Vater. Also physisch waren sie da, psychisch halt nicht. Und ich habe gelernt, die haben, also natürlich haben die als Eltern versagt, aber sie haben jeweils für sich ihr Bestmögliches gegeben. Die konnten nicht besser oder nicht anders. Und aber trotzdem darfst du natürlich als Tochter das Gefühl haben, sauer, du darfst natürlich wütend sein. Also deswegen, das darf man dir niemals absprechen. Aber eben, es ist immer ganz wichtig auch zu sehen, die haben es nicht besser gewusst, die haben es nicht besser gekonnt.
Ja, klar. Das sehe ich heute ja auch so. Ja. Mhm. Ich habe mich halt in den letzten Jahren jetzt viel damit auseinandergesetzt. Mhm. Für mich. Ja. Halt auch wirklich auch durch deinen Podcast. Und dahin habe ich angefangen, wie ich dann wirklich in so einem Tief war, wo es für mich dann wirklich auch darum ging, zu überleben.
Jetzt so viele Jahre später erst. Also hast du irgendwann mal im Laufe der Jahre, jetzt bevor es dich jetzt vor 2 Jahren so eingeholt hat, mal dich in Behandlung begeben?
Hast ja. Ja? 2014, glaube ich, war das.
Ach so, und was war da der Anlass?
Ja, wie gesagt, 2013 sind wir dann nach Bayern gegangen.
Ja.
Und es ist ja eine komplett andere Kultur.
Ja, ein anderes Land eigentlich.
Es ist nicht nur Ost und West, es ist auch Nord und Süd und Bayern so und so.
Das ist eh speziell, ja, eben.
Obwohl ich jetzt wirklich sehr, sehr glücklich bin. Aber es war halt hart. Wir sind hierher gekommen, hatten keine Wohnung.
Oh.
Ich hatte einen Job. Das war alles. Wir sind mit einem gepackten Auto, mit Klamotten sind wir losgetumpt. Meine Tochter ist noch eine Woche da geblieben. Die Jüngste ist ja nur mitgekommen. Die anderen beiden sind ja da schon unter der Haube gewesen.
Mhm.
Und sind bei Freunden von meinem Mann untergekommen.
Mhm.
7 Leute auf 3 Zimmer.
Ui.
Wir sind heute noch Freunde. Ja, und das war halt ein neuer Job, ganz andere Ansprüche. Mhm. Meine Tochter hatte halt natürlich große Probleme in der Schule, wo ich sie auch immer wieder unterstützen musste und ihr gut zureden musste, wo dann irgendwann auch der Punkt da war, dass ich gesagt habe, weißt du was, wenn es wirklich gar nicht geht, gehen wir zurück. Okay. Und wenn du die Schule fertig hast, dann fangen wir nochmal von vorne an.
Okay.
Das war für sie halt die Hintertür, die ich hier aufmachen musste. Am Ende des Schuljahres war es gar kein Thema mehr.
Ja.
Aber es war halt sehr, sehr schlimm.
Das glaube ich.
Und da war irgendwo dann die Kraft weg. Und da hat meine damalige Chefin, hat mich mittags zur Seite genommen, hat mir eine Visitenkarte in die Hand gedrückt. Das war ums Eck eigentlich. Mhm. Das war das Atrium. Mhm. Das war so eine Notfallsprechstunde.
Weil sie dir irgendwas angemerkt hat, mhm, oder mit ihr drüber gesprochen? Sie hat von sich aus das ohne Worte mehr gemacht. Ja.
Hat mir die in die Hand gedrückt, sagt sie, und wenn du das möchtest, darfst du sofort hingehen.
Ach Gott, wie toll aufmerksam die Menschen sind, ne? Ach, Wahnsinn.
Die war toll.
Ja. Wahnsinn. Und bist du da hingegangen?
Ja, das habe ich dann auch gemacht. Oh. War dann auch schnell und mit Antidepressiva und habe dann durch diese Stelle, das ist so eine Notfallanlaufstelle gewesen, auch Neurologen und auch eine Therapeutin. Mhm. Und habe da dann auch 1,5 Jahre, 2 Jahre die Therapie gemacht.
Ah, und ging es da um den Suizid deines Vaters?
Auch. Also es ging wirklich um das Gesamtpaket.
Ja.
Auch dieser Umzug nach Bayern. Wie gesagt, kompletter Kontaktabbruch mit meiner ganzen Familie. Es ist bis heute nicht wieder.
Nee.
Nee.
Würdest du dir das anders wünschen?
Ach, inzwischen nicht mehr.
Ja, man findet sich so ab irgendwie.
Ja.
Ne? Ich habe das ja mit meinem Vater, ja.
Ja, es gibt halt Momente, wo ich denke, ach, wäre doch ganz gut.
Ja.
Weil mein Mann hatte auch nur einen Bruder, der ist vor 3 Jahren verstorben.
Ach.
Und wir haben jetzt uns.
Ja, zum Glück.
Ja, das ist halt, ja, es ist so. Und ich sag mir immer wieder, ich habe nichts falsch gemacht.
Mhm.
Ich habe den Weg für mich gewählt.
Mhm.
Und ich muss so leben.
Ja.
Und ich lebe mein Leben und nicht ihr Leben.
Ja, und genauso soll sie mich. Leben nicht leben.
Ja. Ja, eben.
Ja, ja.
Und es hat sich gezeigt, dass das Beste war, was mir passieren konnte. Natürlich gibt es Höhen und Tiefen.
Mhm.
Und die hat man überall. Mhm. Die haben wir momentan auch wieder ganz arg. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber
hattest du in diesen ganzen Jahren, seitdem das passiert ist, gab es irgendwelche Auswirkungen auf dich, auf deine Psyche, auf deinen Körper? Hat sich das irgendwie anderweitig versucht, Bahn zu brechen?
Ja. Das, wie gesagt, diese Verlustängste.
Ja, das glaube ich.
Also nichts ist für mich schlimmer, wenn mein Mann nicht sagt, er ist um 5 daheim und er ist nicht da und ich erreiche ihn nicht.
Oh Gott, das verstehe ich.
Das ist die Hölle für mich. Das ist so schlimm.
Mhm.
Bei den Kindern ist es jetzt inzwischen schon so, wenn die sich nicht melden, ist alles gut.
Ja.
Das ist inzwischen da.
Hast du mit deinen Kindern über das, was passiert ist, gesprochen?
Nein.
Nee?
Uh-uh.
Aber die wissen, was passiert ist?
Nein.
Nein? Was denken die denn, was mit ihrem Opa ist?
Ja, der ist gestorben, als ich Kind war.
Und haben nie nachgefragt?
Nee.
Ach.
Ich weiß nicht, ob sie es wissen.
Ja, und deswegen nicht fragen.
Ob es vielleicht doch mal irgendwo erwähnt wurde, kann ich dir nicht genau sagen. Weil als die Freundin da von meiner Tochter diese Bemerkung hat fallen lassen, da meinte meine Tochter so, es kann ja wohl nicht wahr sein, sowas zu sagen, weil jetzt aus dem Freundeskreis ein Mädel auch ihren Vater durch Suizid, durch Erhängen verloren hat.
Aber
und dann hat sie mich so angeguckt und es gibt ja auch noch mehr Leute, die darunter leiden.
Mhm.
Also ich glaube schon, ich bin mir nicht sicher, ob ich es mal erwähnt habe oder nicht, aber es ist nie so thematisiert worden, dass man wirklich intensiv drüber gesprochen hat. Und ich glaube auch, dass das in vielen Dingen, dass meine Kinder nicht verstehen, warum manche Sachen so gemacht wurden, wie ich sie gemacht habe.
Ja, genau. Deswegen wäre jetzt meine Frage gewesen, würdest du das gerne ändern können?
Ja.
Aber es erscheint dir zu...
Ich habe diesen Punkt noch nicht gefunden, diesen Schritt zu gehen. Wie macht man's? Wann sagt man's?
Aber deine Kinder sind ja jetzt groß, ne?
Ja, aber ich denke, dass sie das jetzt, wenn ich es ihnen jetzt sage, so als, ja, damit will sie jetzt alles entschuldigen. So sehe ich das. Ich weiß, dass sie das nicht tun. Aber so dieses, ja, ich habe so das Gefühl, dass damit dann für mich alles zu entschuldigen, was vielleicht schiefgelaufen ist.
Nee, aber es ist vielleicht eine Erklärung, weißt du, weil, also ich meine, die sind jetzt groß, ne? Und zum Glück haben wir ja die Fähigkeit, wenn wir, je älter wir werden, desto mehr die Dinge zu hinterfragen, zu reflektieren, zu verstehen, von anderen Seiten zu betrachten. Und das hilft uns ja. Also das wird dir in Bezug auf deinen Vater auch so gehen. Das geht mir in Bezug auf meine Mutter auch. Das Wissen, was wir uns inzwischen angeeignet haben, lässt uns die Dinge ganz anders sehen. Ja, vielleicht hilft es uns jetzt nicht wahnsinnig, aber also rückblickend jetzt in Bezug auf die entsprechenden Situationen nicht mehr. Aber doch, das ist schon irgendwie wichtig. Und ich meine, wie wäre es denn, wenn du ihnen mehr oder weniger als Gesprächseinstieg
dein Link schicke?
Ja.
Ja, das war meine Intention auch. Ja. Das habe ich auch so, ich meine, ich habe es jetzt auch für mich gemacht, dass ich endlich mal, dass es mal alles rauskommt.
Ja.
Und um auch wirklich jedem zu sagen, holt euch die Hilfe sofort.
Eben.
Heutzutage geht das und niemals das Erlebte allein verarbeiten wollen, das funktioniert nicht.
Verarbeiten, du hast ja gar nichts verarbeitet.
Nee.
Also keine, ich weiß, ich habe ja inzwischen schon mit ein paar Betroffenen gesprochen, die eben, denen im Kindesalter genau das, was dir widerfahren ist, geschehen ist und wo eben auch jahrzehntelang nie wieder drüber gesprochen wird, die völlig alleine gelassen wurden und so. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist doch wirklich zu der Zeit, war das offensichtlich gang und gäbe, ne? Ja. Und deswegen, das muss man irgendwie echt durchbrechen.
Das
und,
darf nicht mehr passieren.
Und ich finde das auch irgendwie, weil deine Kinder, also Kinder sind nicht doof, ne? Mhm. Selbst wenn die nicht wissen, nicht so richtig, was ist genau passiert, Kinder ahnen und Kinder spüren Dinge. Und was das Schlimmste ist, Kinder machen sich ihre eigenen
Vorstellungen dann. Ja. Die sind meistens schlimmer, als es normal wirklich ist.
Die trauen sich nicht. Ja. Also ich denke auch, da ist das Gefüge so, allein vom Alter her und von euren Beziehungen her, dass du als Mutter das irgendwie angehen müsstest, ne? Weil dass die als Kinder sich
jetzt um Gottes Willen,
dass ich meine, es gibt bestimmt ganz forsche Kinder, die das sicherlich machen würden, aber das ist, würde ich denken, doch eher die Seltenheit. Deswegen glaube ich schon auch, dass das vielleicht ein guter weil so, wenn du ihnen jetzt unser Gespräch irgendwann einfach schickst, den Link, dann kannst du ihnen so die Möglichkeit geben, sie können das für sich im Stillen, vor allem auch entsprechend dosieren, wie sie es aushalten können, ohne unmittelbar auf dich reagieren zu müssen, weißt du? Wenn man das so in so einem Gespräch so macht, ach übrigens, ich wollte euch was sagen und das ist mir ganz wichtig und dann sitzen die da und dann kommen die nicht weg und dann sind die vielleicht hilflos und wissen nicht, was sie sagen sollen, also...
Ja, und das durch dieses ganze Werden, es war ja auch nie Thema zu reden.
Ja.
Durch mein ganzes Leben durch, es wurde nie geredet.
Hm.
Dadurch fällt mir das unheimlich schwer, auch solche
du hast es
schweren
nie
Themen anzugehen. Ich habe es nicht gelernt.
Du hast es nicht gelernt, genau. Aber das muss man irgendwann, dazu muss man sich zwingen. Ich habe das auch nicht gelernt. Aber das macht das Leben wirklich besser und einfacher, wenn man redet.
Ja, klar.
Mhm. Ja, das heißt, was hat sich noch bei dir, also du hast diese wahnsinnige Verlustangst entwickelt.
Total.
Gab es noch andere Auswirkungen?
Ja, ich bin seit mehreren Jahren jetzt auch ganzheitlich in Behandlung. Es haben sich viele Gebrechen, sag ich mal,
das glaube ich,
die nicht normal sind, wo ich war fast ein Jahr in der Rheumatologie. Mit Gelenkschmerzen in allen Gliedern und die konnten nichts finden.
Ja, siehste.
Jetzt versuchen wir es mit einer Hormontherapie, in der Hoffnung, dass es durch die Wechseljahre ist. Also das sind alles so Dinge.
Ach, das kann noch dazukommen, ehrlich gesagt. Also da weiß ich auch, wovon du sprichst. Ganz schlimm. Ey, diese scheiß Wechseljahre.
Ne? Es ist so furchtbar. Also
darüber müsste man, es gibt wahrscheinlich viele Podcasts darüber. Ja. Wirklich wichtig, weil auch da wissen wir ja nichts drüber, ne?
Ja.
Gar nichts.
Und ich habe da wirklich durch den Hormon gesteuert, mit der Frau Dr. Schaudig. Ich habe den angefangen zu hören und habe gedacht, bin ich.
Kenn ich, ja.
Das hat mir so die Augen geöffnet und ja, dann habe ich den Weg halt jetzt eingeschlagen, da zu gucken. Aber es ist auch, und der Leistungsdruck.
Ja.
Da breche ich ein.
Ja.
Also ich habe jetzt, mein letzter Chef, der war so ein Pedant, so ein, also wenn da in der E-Mail ein Punkt gefehlt hat, dann hast du schon eine Info gekriegt.
Oh.
Ja, ja, ganz, ganz schlimm. Der kleinste Fehler wurde sofort, warum ist das passiert und. Ja, wenn in der E-Mail ein Anhang mal, oh, fuck, den Anhang vergessen. Wie oft passiert das? Du jagst die E-Mail raus und hast vergessen, den Anhang reinzuschieben.
Aber ja, an der Stelle, das passt jetzt vielleicht nicht ganz dazu, aber ich muss es sagen, weil ich habe in irgendeinem der letzten Gespräche haben wir darüber gesprochen, wie kaputt unsere Gehirne sind durch das, was passiert ist. Und wahr ist, ich hatte dazu, glaube ich, auch noch einen Post gemacht, Traumagehirne haben irrsinnig viele Symptome, ne? Unter anderem eine ganz schlimme oder sagen wir mal gar nicht mehr vorhandene Konzentrationsfähigkeit, also mangelnde Konzentrationsfähigkeit. Also ich hatte es da schon gesagt und ich möchte es wirklich gerne immer wiederholen. Es gibt ganz, 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 ganz viele Parallelen zu ADHS. Es ist aber in Wahrheit ein Traumagehirn oder es stammt oder es kommt von einem Traumagehirn oder dieses Vergesslichkeit.
Oh, ganz, furchtbar.
Ganz schlimm. Ich habe gestern, hat mir eine Freundin ein Video geschickt und da wurde das auch gesagt, das ist tatsächlich, das passiert auch innerhalb toxischer Beziehungen, wenn so viel Cortisol ausgeschüttet wird, ne, so ein Stresshormon. Dadurch verändert sich tatsächlich das Gehirn und das hat eben zur Folge, diese wahnsinnige, also das Kurzzeitgedächtnis ist dadurch wahnsinnig beeinflusst und noch ganz viele andere Sachen. Also
ja, das merke ich auch.
Ja, und ich habe das auch. Und man denkt immer, ja, aber bin ich denn jetzt bekloppt? Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Ich sage immer, mein Gehirn heißt Post-it.
Ja, immerhin weißt du dir zu helfen. Aber,
ja, ansonsten.
Nee, aber es ist wirklich schlimm.
Ich schaffe es auch, 3 Termine in 3 Stunden zu legen.
Ja, ja, das man muss
so.
Sich,
ja, muss man sich muss gut nicht so. Disziplinieren, dass man das alles strukturiert und Ordnung und das ist so auch nicht mein Ding, so dieses Dinge sofort erledigen, nee, bei mir schiebt sich das immer alles auf. Und dann ist so ein Riesenberg, der nicht überwindbar ist, dann sitze ich wieder tagelang an irgendwelchem Scheiß. Papiere machen auch furchtbar.
Horror, ja.
Ja, das sind so, das merke ich halt da auch. Wie gesagt, Konzentration ist unheimlich schwierig. Ja. Das Problem ist halt auch, dass ich von Haus aus Linkshänder bin. Das gab es ja im Osten auch nicht. Die wurden ja rigoros alle umgeschult. Das ist dann auch noch ein Problem.
Und bis heute musst du jetzt, oder hast es wieder
Das macht mehr kaputt, als es bringt. Ich habe es mal versucht, aber
okay.
Das Problem ist natürlich mit meiner jüngsten Tochter auch noch gewesen. Die hat sich mit ihren großen Geschwistern halt, die haben alles zusammen gemacht. Die waren wirklich ganz, ganz eng. Und hat es halt so gemacht wie ihre große Schwester. Ja. Die hat halt alles mit rechts gemacht und sie jetzt auch. Und irgendwann fielen mir genau die gleichen Symptome auf, die mein Kind hat, die ich auch hatte.
Ach.
Malfolgen nicht auswendig lernen können, die bleiben nicht drin. Es geht nicht.
Okay.
Du kannst sie abends und nächsten Morgen ist es weg. Ging ihr genauso. Genau die Sachen, die ich hatte, habe ich bei ihr bemerkt. Und dann habe ich sie zur Testung. Sie hat einen sehr hohen IQ, sie hat eine sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit.
Ja.
Aber sie ist zu 99% Linkshänder.
Ach, verrückt.
Ja. Jetzt ist sie beidhändig.
Ja.
Hat eine Rand-LRS, eine leichte Dyskalkulie.
Ach Gott.
Ja, aber durch die Arbeitsgeschwindigkeit und durch ihren Ehrgeiz hat sie studiert und alles.
Boah.
Die hat sich durchgebissen.
Ja. Aber auch da, um nochmal jetzt den Bogen zurückzuschlagen zu dem, dass es vielleicht wirklich gut wäre, innerhalb eurer Familie zu sprechen oder anzufangen zu sprechen, weil sowas überträgt sich ja auch
ja,
unter.
Das ist nämlich das, dieses Generation.
Ja.
Übergreifende.
Ja.
Das macht mir jetzt natürlich auch wieder Sorgen. Ne?
Ja, dass die einfach wissen, wo kommen sie her? Was trägt diese Familie mit sich? Und was war da los? Ne? Das ist ja auch für deren Kinder vielleicht wieder wichtig. Und
es geht ja, sag ich mal, mit der Flucht los.
Richtig.
Ja, meine Mama saß im Pferdewagen und die Oma ist nebenher gelaufen. Ja. Also das sind so Dinge, das ist das Einzige, was ich davon weiß. Mein Papa war auch ein Kriegskind. Was ist da gewesen? Weiß ich alles nicht.
Ganz genau. Und da kann ich jetzt nochmal, vielleicht nervt es viele Zuhörer, ist mir aber scheißegal. Wir haben ja schon häufiger über Familienaufstellungen gesprochen.
Genau.
So, ich habe ja eine gemacht, meine eigene. Und ich habe aber davor, um überhaupt mitzubekommen, worauf lasse ich mich da eigentlich ein, was passiert innerhalb so einer Familienaufstellung. Und da wurde ich, war ich Zeuge quasi von 4 anderen Aufstellungen. Und ich wurde in allen 4 als Stellvertreter ausgewählt. Und da war eine Geschichte, wo genau das geschehen ist, was du gerade gesagt hast. Nämlich, da hat eine Frau ihre Geschichte oder sagen wir mal, ihr Anliegen war, sie hatte Zeit ihres Lebens irrsinnige Schwierigkeiten, Beschwerden, unendliche Schmerzen in den Füßen und in den Beinen. Die ist 1000-fach operiert worden. Die war da, bei dieser Aufstellung war die mit Krücken, weil also die konnte kaum laufen, ganz, ganz schwer. So. Und innerhalb dieser Familienaufstellung ist rausgekommen, dass genau wie bei dir, die Oma mit der Mutter dieser Frau, die da aufgestellt hat, auf der Flucht war und dass die Zeugen davon war, wie Soldaten und Zivilisten die Beine weg, also ne, durch Bombenexplosionen. So, und das hat sich bei ihr so manifestiert, dass sie Zeit, und die wusste da natürlich gar nichts. Und die wusste immer nur, ja, meine Mutter war irgendwie mit ihrer Oma auf der Flucht und die haben Fürchterliches erlebt und so weiter. So, und in dieser Familienausstellung konnte das nach vorn, also erstmal an die Oberfläche gebracht worden und dann auch bearbeitet werden. Und
psychosomatisch.
Und absolut. Und ich habe dann von ihr oder ich weiß nicht, über 2 Ecken erfahren, ich glaube, eine Woche später war sie mit ihrem Mann in Bayern zum Wandern.
Ja.
Und deswegen, also daran siehst du, was alles generationsübergreifend weitergegeben wird, ohne dass man sich dessen bewusst ist, ne?
Ja, ich meine, ich hatte damals auch als Erzieherin halt normal, hast du Rückenschmerzen immer mal, das ist normal. Und es wurde immer schlimmer. Und dann war ich auch in Behandlung und habe dann psychosomatische Kur gemacht und habe eine Umschulung bekommen von der Rentenkasse. Ja. Aber es war körperlich nichts da.
Ja, siehste. Ja, und das darf man wirklich, wirklich, wirklich nicht unterschätzen. Ne? Ich habe es in der letzten Folge erzählt, was auch ich jetzt habe. Ne? Und ich habe mich immer für wirklich resilient gehalten und habe gedacht, ach, nee, das geht schon irgendwie alles und nur Arschbacken zusammenkneifen und dadurch und so. Ja, ich bin jetzt auch krank. Also irgendwann bricht sich das Bahn und dann ist es ganz schwer oder fast unmöglich, das zu behandeln. Ne?
Ja, und für mich ist jetzt halt so der Punkt, ich bin zurzeit daheim krankgeschrieben, weil ich sag mal, ich habe 3 Kinder großgezogen, ich habe immer 40 Stunden gearbeitet, immer. Ja. Ich war nie langfristig daheim, nur in der Erziehungszeit, die ja bei uns auch nur ein Jahr war. Also das war, ich habe immer funktioniert, immer. Und ich war für alle und für jeden da. Ich habe immer Ja gesagt, wenn jemand Hilfe brauchte, aber selber mir nie Hilfe eingefordert.
Das ist aber auch, denkst du, das ist auch ein Resultat aus dem Suizid, dieses Helfersyndrom.
Ja.
Ja, das denke ich nämlich auch. Dass man immer so unterschwellig
Es muss allen gut gehen.
Ja, beziehungsweise, also bei mir ist das, glaube ich, auch so, dass mein Unterbewusstsein mir irgendwie suggeriert, ja, du hast dir halt bei deiner Mutter nicht genügend Mühe gegeben, weil sonst wäre das ja nicht passiert. Ich weiß, dass das Quatsch ist, ne? Aber dass ich glaube schon, dass so eine Art davon hängen bleibt. Und dass man deswegen aus dieser wahnsinnigen Angst eben Dinge macht, bis weit über die eigene Selbstaufgabe hinaus, nur damit eben nie wieder was Schlimmes passiert.
Richtig, ne? Und bei mir ist es halt so, ich sehe immer vor mir, wie verzweifelt er gewesen sein muss und deswegen muss es allen um mich herum, muss es gut gehen.
Ja.
Das ist halt sehr, sehr schwierig.
Ja.
Ich habe es schon, sag ich mal, gelernt, ein bisschen Abstand zu nehmen. Auch jetzt so in den letzten 2 Jahren Menschen aussortiert, die mir nicht gut tun.
Gut, ja, wichtig. Hast du demzufolge hast du wahrscheinlich aber auch keinen Kontakt zu anderen Suizidbetroffenen, oder doch?
Nee.
Wäre vielleicht auch wichtig, mal, ne? Oder? Oder hast du gar nicht das Verlangen?
Nee, nicht jetzt so explizit.
Gut, ich meine, wenn du den Podcast hörst, dann hörst du ja allein dadurch, dass du nicht alleine bist und wirst dich oft wiederfinden. Ne? Mhm.
Ja, ich habe auch jetzt derzeit weiter so keine Therapie. Ja. Ich mache das online.
Ach so.
Das ist im Moment einfach für mich das Bessere. Mhm. Weil ich habe immer das Gefühl, dass ich, wenn ich mit anderen über ihr Schicksal und mein Schicksal, dass ich mir das, ich lade mir das immer alles mit auf.
Ja, ja, ja.
Und das war halt auch als Erzieherin so, ich hätte die meistens alle mit nach Hause genommen.
Ja.
Und ich habe jetzt halt auch eine gute Freundin, die auch psychisch sehr angeschlagen ist. Und wir zwei reden sehr, sehr viel darüber. Jetzt auch nicht explizit über dieses Thema, aber so wie es uns geht, die weiß auch nicht, was los ist.
Nein,
mit der bin ich heute noch verabredet und ich sage, ich kann nicht vor zwei.
Ja.
Ja, was heißt denn vor? Kann ich dir helfen? Nee, da muss ich alleine durch. Vielleicht erzähle ich es dir mal.
Doch, unbedingt, Birgit. Ja, jetzt fängt ein neues Leben an.
Genau. Und das ist auch, ich habe ihr auch gesagt, vielleicht, wenn das durch ist, wenn ich es mir angehört habe, ich werde ihr das schicken.
Ja.
Weil die hat auch eine harte Ehe hinter sich und mit den Kindern ganz viel Sorgen und. Und wir zwei können wirklich gut miteinander uns aufbauen auch, ne?
Ja. Du, und ich kann dir nur von meiner Erfahrung sagen, ich habe ja auch nie mit jemandem drüber gesprochen, so, obwohl natürlich in meinem Umfeld haben das ja alle mitgekriegt und so, aber ich war zu hilflos, ich habe von mir aus nichts gesagt, meine Freunde waren zu hilflos, haben von sich aus nichts gefragt. So, als ich dann mit meiner Geschichte in den ersten beiden Folgen an die Öffentlichkeit gegangen bin, waren alle so erleichtert, weil sie endlich wussten, wie sie mit mir umgehen sollen. Die wussten jetzt, was los ist, die wussten, dass ich, wie hilflos ich war, dass ich das alles in mich reingefressen habe. Und die waren teilweise, in erster Linie erleichtert, aber ehrlich gesagt auch sauer, weil ich das alles für mich behalten habe. Die haben im Nachhinein gesagt, ey, wir wären alle für dich da gewesen, die ganzen Jahre, du hättest nur was sagen müssen, wo ich dann sage, ja gut, aber ich hätte.
Ja, eben.
So einfach von sich aus einfach was zu sagen.
Nee, ich halte ja nicht
ungefragt einfach ein Referat über meinen mein Gemütszustand.
Ja. Ich lade euch ein zu einer Gesprächsrunde.
Ich habe da mal
über mein Leben.
So, habt ihr viel Zeit und los geht's. Ja, genau.
Ich meine, sie kennt alle aktuellen Probleme, die ich so habe. Da bin ich mit ihr ganz offen. Da sind wir sehr vertraut. Aber so die Urgeschichte.
Ja, eben, das hat ja alles seinen Ursprung da.
Ja, die kennt sie noch nicht. Und ich bin gespannt. Ich habe da auch so ein paar Vermutungen. Ich bin gespannt, wenn wir danach mal drüber reden, was da alles zutage kommt.
Ja. Also das tut so gut, dieses Reden und dieses sich zu öffnen und vor allem etwas, was so lange unter dieser Kruste verborgen war, das muss raus.
Ja, und ich merke jetzt auch so, dass es wirklich so, als wenn der Schorf abfällt und wie so eine ewige Wunde, die jetzt langsam aufgeht wieder und wo es wirklich sich rauswindet.
Ja, aber die dann eine Chance hat zu heilen vielleicht.
Ja.
Ja.
Weil das ist auch so dieses, wenn man nicht drüber redet, dann wird man auch keine Narbenbildung haben können.
Nee.
Das funktioniert halt nicht.
Nein, und man zerbricht daran, man geht einfach kaputt innerlich.
Und das will ich jetzt halt nicht, dass mich das, was vor 50 Jahren passiert ist, oder nicht ganz 50 Jahren, mich jetzt noch so beeinflusst, dass ich dran zugrunde gehe.
Nee, eben, genau. Und eben, du hast auch eine gewisse Verantwortung eben deinen Töchtern gegenüber und deinen Enkeln gegenüber und so, ne? Also deswegen, und alle werden erleichtert sein. Kann ich dir versprechen, gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Alle werden erleichtert sein, dass irgendwie sich da was tut und dass da eine Offenheit irgendwie entsteht. Das ist total wichtig, ja. Gibt es denn irgendwas, was du für dich heutzutage tust, was es für dich irgendwie besser oder einfacher macht? Was sind so deine Strategien oder sprichst du irgendwie mit deinem Vater? Hast du ein Ritual in Bezug auf deinen Vater oder was machst du da?
Mein Papa hat einen Stern.
Ach, den kann man kaufen, ne? Oder wie macht man das?
Ja.
Das habe ich damals gemacht. Ja. Und das ist auf so einem Online-Ding, da gucke ich dann öfter mal rauf. Das ist wie so ein Kondolenzbuch online, ja, so okay. Ähnlich.
Aha.
Und da kann man dann öfter mal hingucken.
Mhm.
Ich habe halt immer noch viele Bilder von ihm stehen in meinem Zimmer.
Ah, schön.
Jetzt nicht so präsent im Wohnzimmer, aber mhm. in meinem Schlafbereich, wo ich ja. dann wirklich in meinem privaten Bereich.
Mhm.
Ja, ich denke ganz oft an beide, muss ich ja. sagen, also auch an meine Mama.
Klar.
Weil ich glaube schon, dass sie ein bisschen stolz auf mich wären, was ich geschafft habe.
Das denke ich auch. Ja, das denke ich auch. Ja. Das glaube ich auch.
Ja, und ich, wie gesagt, er war halt wirklich eine ganz, ganz liebe Seele.
Mhm. Kriegst du irgendwelche Zeichen? Hast du das Gefühl, er ist bei dir?
Ja.
Ja.
Ich kann das jetzt nicht an speziellen Zeichen okay. festmachen. Mhm. Aber das Einzige, was wirklich ganz extrem war, also ich habe jetzt ein Tattoo.
Ja.
Oben auf der Herzseite, so an der Schulter.
Mhm.
Das Endloszeichen mit dem Schmetterling.
Ja.
Und das hat meine älteste Tochter auch. Das war mhm. den Tag, als wir von der Weide zu meiner Mutter heimkamen.
Mhm.
Und haben uns draußen hingesetzt, sie rein hat einen Kaffee gekocht. Und während der ganzen Zeit saß neben uns in der Blume ein Schmetterling.
Ach, siehste.
Der ist nicht weggegangen.
Ja.
Dann war nächsten Morgen noch ein Schmetterling, der saß auch Ewigkeiten. Also das waren so viele Sachen.
Viele kriegen ja. Zeichen in Form von Schmetterlingen. Ja. Ja.
Und da haben wir beide beschlossen, uns halt das Tattoo zu machen.
Oh, das ist schön.
Das haben wir beide zusammen gemacht. Mhm. Ja, es gibt so einige Sachen.
Mhm.
Also mein Papa hieß Gerhard.
Ach.
Mh. Und von im Freundeskreis von meinem Mann von früher, die nennen ihn Gero.
Ach.
Ja, das ist so diese Ähnlichkeit.
Ja.
Das sind so Dinge, wo ich sage, ja, und mein Mann ist jetzt wirklich vom Menschlichen, vom Charakter her wie mein Papa.
Ja, das sagt man doch immer, dass Töchter sich ihre Väter so, in meinem Fall.
Es hat einen dritten Anlauf gebraucht, ne?
Bitte?
Es hat einen dritten Anlauf gebraucht.
Ja, aber
war halt, ich habe ja. immer geklammert und wenn ich da gespürt habe, da kommt was rüber, dann habe ich es festgehalten.
Ich glaube tatsächlich auch, dass wir durch das, was wir erlebt haben, ganz prädestiniert sind für toxische Beziehungen.
Ja.
Ganz leichte Opfer.
Es waren jetzt nicht so die toxischen, aber es hat prinzipiell grundsätzlich nicht gepasst.
Mhm. Ja.
Es war überhaupt nicht das, was ich wollte.
Ja. Ach, umso schöner, dass das, ja. dass das jetzt anders geworden ist. Ja, das ist schön.
Mhm.
Wie findest du die Methode, mit der er sich das Leben genommen hat? Was macht das mit dir? Die Art seines Suizides. Macht das was mit dir?
Also ich habe ja jetzt in meinen ganzen Podcast immer wieder gehört, dass es eine der schlimmsten Methoden ist.
Mhm.
Ich weiß nicht.
Nee, das Entfinden, die, mit denen ich spreche, so, aber das ist ja, kann ja sein, dass
ich,
du das für dich anders
ich gar nicht.
Ja, das ist doch
ich gut. finde halt nach wie vor den Ort bedenklich.
Weil du da hättest rein.
Ja, weil ich nicht weiß, wie er an dem Tag überhaupt noch denken konnte.
Du, wenn er betrunken war, im Zweifel gar nicht.
Ja, eben.
Ja.
Und dann wäre halt im normalen Tag die Möglichkeit gewesen, dass ich diese Tür aufmache.
Gott, wie furchtbar.
Ja, und das ist so, das ist für mich schwer zu ertragen. Und halt die Tatsache, dass so lange, wie wir da gewohnt haben, ich da tagtäglich rein musste.
Boah.
Und das war halt wirklich, ich habe die Tür aufgemacht und es war immer so, erst mal ein Blick durch den Türschlitz. Es war ganz schlimm.
Oh Gott, das glaube ich. Ja, klar. Aber weißt du, vielleicht kannst du es auch so sehen. Also erstens mal, er war ganz sicher nicht Herr seiner Sinne. Selbst wenn er nicht betrunken gewesen wäre, hätte er darüber wahrscheinlich gar nicht mehr nachdenken können. Und Gott sei Dank. Also selbst, obwohl, wir werden niemals wissen, hat er es gewusst oder nicht, dass du später kommst oder nicht. Ist egal, weil zum Glück hast du ihn nicht gefunden.
Richtig.
Du hast ihn nicht finden müssen. Und das ist das Größte. Also Glück in dieser ganzen irrsinnigen Katastrophe. Stell dir mal vor, das wäre auch noch...
Oh Gott. Das, ich weiß nicht, ob ich das als Kind verkraftet hätte.
Nee, genau. Das
weil wie gesagt, ich habe ihn echt geliebt. Das war wirklich... Ich bin auch ganz viel mit meinen Freundinnen oder auch alleine, wenn es mir mal nicht gut ging, zum Friedhof gefahren. Hab's Grab sauber gemacht, hab alles schön gemacht. Also ganz, ganz oft. Weil ich diesen Ort brauchte, um zu realisieren, dass er wirklich nicht mehr da ist.
Verstehe ich.
Und das ist so der Punkt, wo ich heute noch mit hader. Leute, nehmt die Kinder mit.
Ja.
Ab dem Punkt, wo ihr der Meinung seid, die können das verstehen.
Ja.
Nehmt sie mit.
Ja, das weiß man halt heute. Ja. Ne? Früher war das einfach anders. Ja. Da hat man die Dinge einfach anders gesehen, nämlich gar nicht gesehen. Ja. Und heutzutage weiß man ja, Kinder vertragen wirklich die Wahrheit. Natürlich muss sie entsprechend dargereicht werden, altersgerecht.
Na klar. Aber das habe ich halt auch in meiner Arbeit gemerkt. Kinder sind da viel lockerer, als wir denken.
Ja.
Für die ist das völlig normal. Die kommen dann nächstes Mal meine Omas im Himmel.
Ja.
Und ja, die passt jetzt auf mich auf. Und das ist halt okay so.
Ja, das ist besser, als das haben wir ja eingangs schon besprochen, als den Kindern ihrer Fantasie zu überlassen. Ja. Denn die ist im Zweifel viel, viel, viel schlimmer.
Richtig.
Dann basteln die sich da irgendwas zusammen in ihrem Kopfkino, was 0,0 der Wahrheit entspricht. Ne?
Eben. Und also nichts ist schlimmer, als die nicht zu involvieren.
Genau. Hattest du als Kind auch irgendwie so den Verdacht oder den Gedanken, dass das deine Schuld hätte sein können?
Nee.
Okay. Weil das haben ja viele Scheidungskinder oder doch auch viele, wo ein Suizid passiert, dass die denken, oh Gott, ich war eine schlechte Tochter oder ich, was weiß ich.
Nee, wie gesagt, also bis zum letzten Tag, ich habe immer gewusst, wie sehr er uns lieb hat.
Okay.
Das war gar kein Thema.
Ja.
Überhaupt nicht.
Ja. Okay, ich hätte jetzt gefragt, inwiefern hat dich das alles verändert? Ich meine, das wissen wir ja nicht, weil du warst so jung und wir hätten nicht gewusst, inwieweit du dich anders entwickelt hättest, wenn das nicht geschehen wäre. Und wir haben schon über deine wahnsinnigen Verlustängste gesprochen, die natürlich daherkommen. Denkst du, das hat mit deinem Selbstwertgefühl auch was gemacht, dadurch, dass dein Vater dich so früh in Anführungszeichen verlassen hat?
Ja.
Ja, ne?
Ich habe ein sehr geringes Selbstbewusstsein in der Schulzeit gehabt.
Das denke ich mir.
Das war auch so, wenn die ersten Mädels so im Freundeskreis einen Freund hatten und ich hatte keinen, mich will keiner, ich bin nicht gut genug und solche Sachen halt.
Das denke ich mir. Boah, das kann man sich, glaube ich, wirklich gar
nicht. Wenn man so einen Schwarm hatte, der sich nicht für einen interessiert hat, dann hat man halt immer, was mache ich falsch?
Ja, das ist ja schlimm und schwierig immer, aber wenn das so tief in einem steckt, dann ist das ja nochmal hundertfach.
Das war schon hart manchmal, ja.
Ja, das glaube ich.
Ja, dadurch, dass es mit meiner Mutter auch dann so schwierig wurde, ich sag so, diese typischen Teenie-Partys, die gab es bei mir halt nicht.
Ja, scheiße.
Das war alles gar nicht machbar. Ich glaube, als ich 15 geworden bin, habe ich einmal eine Party gemacht, aber das war es dann auch. Also, das gab es nicht.
Ah, scheiße.
So richtig so eine Jugend war nicht da. War halt Tanzschule und dann war Zwischenball mit Eltern und. Ja, wer war nicht da? Ich. Ach. Weil meine Mutter nicht wollte.
Ach Gott, ja, das ist scheiße.
Ja, für meinen Freund war das ja genauso scheiße.
Ja, klar.
Ach. Alle hatten ihre Partnerin da und er nicht.
Ach, ja, scheiße.
Das war schon arg.
Ja. Was hätte man aus deiner Sicht für dich tun müssen oder können? Was hätte dir damals, wenn du dir jetzt frei was hättest wünschen können, was hättest du dir gewünscht? Wie hätte man dir helfen können? Oder es für dich weniger schlimm machen können, sagen wir mal so.
Ja, das... dass man einfach drüber redet.
Ja.
Deswegen sage ich immer wieder, einfach dieses Reden, es ist so wichtig. Ich meine, so Psychotherapien für Kinder gab es ja überhaupt noch nicht, aber einfach auch im Umfeld, diese wenn es nur mit den Geschwistern oder mit der Mama gewesen wäre, einfach
ja.
reden.
Ja.
Das war ja dann auch, wie dann meine Schwester mit ihrem Mann oder Freund nach Hause kam. Ich habe mich so an die gehängt.
Ja, glaube ich.
Weil ich hatte ja keinen männlichen Part. Der war weg. Ich war halt gerade mal 10, bin dann 11 geworden in dem Jahr und in dieser prägenden Phase war halt keiner da.
Ja, und ich meine, es war halt 1981, also selbst wenn man mit dir geredet hätte, das Bewusstsein oder der Wissensstand, der war niemals da. Deswegen, das kommt ja jetzt so langsam erst, dass wirklich das Verständnis darüber, es ist eine beschissene Krankheit, ne? Ja. Also in den meisten Fällen, sagen wir mal so, dafür bin ich jetzt auch gerügt worden, dass ich nicht immer sagen soll, ja, jeder, der sich das Leben nimmt, war vorher an einer Depression erkrankt. Nee, also so behaupte ich das auch gar nicht. Nein. Ich behaupte sowieso gar nichts, weil ich gar kein Psychologe bin. Ich
Richtig,
bin
nur Laie, das kann man ja auch nicht über einen Kamm scheren.
Nein, kann man auch nicht über einen Kamm scheren. Aber
also ich habe es immer auf den Alkohol geschoben.
Ja, also
für mich war es bei ihm eher der Alkohol. Der dann vielleicht eine Depression ausgelöst hat
vielleicht
durch die ganzen
auch
Umstände.
Andersrum. Wir werden es nicht wissen, ne? Es sind Mutmaßungen. Das eine kann aus dem anderen natürlich entstehen, ne? Also beidseitig so.
Deswegen, aber schlussendlich war es einfach diese verzweifelte Situation.
Ja, genau. So oder so. Wo auch immer sie drin begründet lag, ne? Aber also Fakt ist ja, dass jemand, der sich das Leben nimmt, ist ja nicht in einem im Normalfall, also vielleicht gibt es ein paar von diesen bilanzierten, von diesen Bilanzsuiziden, ne, die wirklich ganz klar so pro und contra, okay, was erwartet mich in diesem Leben noch, ich bin krank oder nicht krank oder wie auch immer, die sich dann deswegen, um sich späteres Leid gegebenenfalls zu ersparen, sie dann irgendwann bewusst ihrem Leben ein Ende setzen. Ja, okay, da würde ich auch nicht sagen, nee, da liegt keine Depression vor, das würde ich auch sagen, aber wie du schon sagst, man kann sowieso gar nicht über alles einen Kamm scheren.
Richtig.
Ich will immer sagen, über einen Schamkern. Kennst du
den Schamkern?
Kennst du das, dieses Video? Ja. Also, deswegen liegt es mir jetzt mal auf der.
Ja, wir haben da auch, als meiner Mama hatte ich da auch so ein Unwort. Wir haben immer rumgeblödelt, Saugstaube.
Ja, genau. Und es gibt einen so ein Meme, da ist so eine, die ist ein bisschen minder bemittelt. Frau, die will so schlaue Sprichworte gerne anwenden und alles ist falsch und unter anderem sagt eben, man kann nicht immer über einen Schamm kehren und deswegen bin ich jetzt.
Ja, man ist dann so drin, ne? Ja, wir sind dann irgendwann auch in ein Geschäft gegangen und wollten Saugstauber kaufen. Das war peinlich.
Genau, ich möchte immer gern, was hat meine Freundin gesagt? Eine Tanne Kee möchte sie gerne trinken. Eine Tanne Tee, ja, keine Ahnung. So gibt es eben tausend Sachen. So, jetzt sind wir abgeschweift. Warum oder was hat dich dazu bewogen, deine Geschichte zu erzählen?
Also, ich bin ja jetzt seit circa 2 Jahren dabei, für mich selber so ein bisschen aufzuarbeiten. Also wir haben hier einen Neustart gemacht 2013 und es ist halt viel passiert und nach Corona ist einiges zusammengebrochen und ja, da bin ich so ein bisschen dabei gewesen, so die Ursachen und mein Innerstes mal so ein bisschen aufzuräumen und da kam halt immer mehr hoch und wie gesagt, dann habe ich angefangen auch den Podcast zu hören und einfach auch gemerkt, wie gut es tut, wenn man hört, wie viele eigentlich davon betroffen sind und was für schlimme Geschichten es so auch gibt. Und habe dann auch so, wenn ich das verfolgt habe, gemerkt, wie gut es denen am Ende getan hat. Was mich nur erstaunt, es waren noch nicht viele Männer dabei.
Nee. Ich würde es mir auch echt anders wünschen.
Ja.
Nein, auch alle, die auf Instagram folgen, auf Facebook folgen, alles Frauen.
Ja. Das ist doch auch wieder komisch. Bei den Frauen ist es angekommen, aber es ist doch auch so ein Ding, dass Männer nicht reden.
Du, aber nicht ohne Grund sind 75% aller Suizide von Männern.
Männern, ja. Das geht ja schon los, ein Mann weint nicht. Natürlich weint der.
Ja.
Na klar darf der das.
Ja, aber das Märchen ist ein anderes. Und guck mal, auch bei deinem Vater hat das offensichtlich eine Rolle gespielt. Dieses der Jobverlust, dann der Verlust der Familie und so. Frauen kompensieren das anders. Die gehen da anders mit um. Und deswegen, ich glaube, ganz, ganz viele Suizide der Männer sind wirklich begründet durch irgendwie so einen Verlust, eben so einen äußeren Verlust, ne, von Beruf und was auch ich, was weiß ich.
Ja, und ich wollte da einfach endlich mal für mich aufräumen und habe dann gedacht so, ich meine, mein erster Brief an dich ist ja auch schon eine ganze Zeit her gewesen.
Ich weiß gar nicht mehr wann, ist eine Weile, ne?
Mal letztes, irgendwie Anfang, Mitte letzten Jahres. Und dann ist nochmal viel passiert für mich hier und dann habe ich gedacht, so jetzt schreibst du dir halt nochmal.
Ja, vor allem, dass heute auch noch sein Geburtstag ist und dann noch die Schnapszeit. Ja. Ich finde das so schön.
Ja.
Das war dann irgendwie so eine Fügung. Klar, du hast dir jetzt das Datum ausgesucht, aber
das aber das war für mich jetzt so richtig schön.
Stimmig.
Ja, es passt alles zusammen, so wie es sein soll.
Ja.
Es kommt alles so, wie es kommen soll.
Absolut, ja. Gibt es denn noch irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben, was dir noch wichtig wäre zu erwähnen oder zu besprechen oder zu erzählen?
Ja, ich meine, es ist ja jetzt eine sehr, sehr lange Lebensgeschichte mit vielen Dingen. Ich will auch jetzt nicht alles darauf schieben, aber ich wollte einfach auch mal den Leuten da draußen den Hinweis geben, was sich alles entwickeln kann, wenn man es nicht verarbeitet, nicht aufarbeitet, nicht offen drüber spricht. Mhm. Wenn man das wirklich nur in sich hineinfrisst und nur mit sich selber ausmacht.
Ja.
Wie viel dabei kaputt gehen kann.
Total. In allererster Linie die eigene Gesundheit.
Ja.
Ja, eben. Mhm. Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, irgendeine Botschaft, die du den Zuhörern mitgeben möchtest? Reden, haben wir schon gesagt.
Es ist halt immer wieder, es ist das Erste, was mir einfällt. Ich mag es schon gar nicht mehr wiederholen. Und das ist aber einfach das A und O.
Ja.
Und ich habe selbst gemerkt, wie schädlich es ist, wenn nicht drüber gesprochen wird. Und auch nochmal für mich jetzt so als Hinweis an Eltern, an Mütter, an Väter, sprecht mit euren Kindern, egal wie alt sie sind. Involviert sie in alles, was passiert. Kinder können mit misslichen Situationen viel besser umgehen, als man denkt.
Ja, eben.
Ob das der Tod ist, der ist für die Kinder selbstverständlich. Ob das Trennungen sind, die können damit umgehen.
Ja, man muss sie nur mit ins Boot holen. Ne?
Ja, genau. Mhm. Offen sein, nichts verschweigen oder denken, ich mache das so, dass die Kinder das nicht mitkriegen, geht
nicht. Sie kriegen es mit, genau, sie kriegen es mit. Und was auch immer wichtig ist, ich finde heutzutage, also oder inzwischen gibt es wirklich gute Literatur für Kinder auch.
Ja,
in ganz vielerlei,
absolut.
Mit den unterschiedlichsten Themen. Also da kann man ruhig immer nachrecherchieren. Ja. Da gibt's
es gibt ja zu fast allem schon ein Kinderbuch.
Ja.
Da.
Ja, wirklich.
No.
Ja. Ja, Birgit, dann danke ich dir wirklich sehr, dass ich jetzt quasi die erste Person war, mit der du so ausführlich gesprochen hast. Da fühle ich mich sehr geehrt und ich finde das richtig, richtig toll, dass du das gemacht hast. Ich bin sehr stolz auf dich, denn ich kann mir vorstellen, was dir das abverlangt hat. Und ich freue mich, hoffentlich von dir zu hören, wie deine Freundin reagiert hat.
Ja, ich
wird genauso
mal.
Stolz auf dich sein. Und auch ich deine Töchter, auch. Bin ich mir ganz sicher, wenn du mit ihnen drüber gesprochen hast.
Ich hoffe mal, dass das dann der nächste Schritt wird, den ich gehen kann.
Ja, das ist doch wirklich ich finde, das ist ein super Schritt. Ich bin immer so im Laufe meines Lebens, wenn es mir doch irgendwie wichtig war, irgendwie Dinge doch mal auf irgendeine Art anzusprechen, dann habe ich das schriftlich gemacht. Ne? Dann habe ich der Person einen Brief geschrieben, weil ich immer dachte, kann auch für den anderen unangenehm sein, wenn man den so unmittelbar, so direkt mit etwas konfrontiert und so gibt die Möglichkeit für sich selber erstmal das zu ordnen, ne? Und das zu verarbeiten, auch zu verdauen erstmal. Also
ja, ich hatte im letzten Jahr auch mit meiner jüngsten Tochter ein paar Probleme und zu Weihnachten habe ich dann halt ich habe dann wirklich Handarbeit gemacht, ich habe gestrickt wie verrückt.
Ach toll.
Und für beide dann auch, für ihren Freund auch.
Ach, wie süß.
Und habe dann auch einen Brief dazu geschrieben. Und da ich weiß, dass mein Kind, egal welches Geschenk, welches Paket sie aufmacht, es wird immer erst die Karte gelesen.
Ja.
Und da habe ich so, es hatte halt Bezug auf das, was in dem Päckchen ist. Und da habe ich gedacht, nee, das geht nicht.
Ja. Sie musste es erst sehen und dann lesen.
Ach so.
Habe ich es halt ganz unten reingeschoben.
Ach so.
Und sie hat wirklich die ersten 1-2 Zeilen, glaube ich, gelesen, hat mich angeguckt, hat es reingepackt. So ungefähr, ich lese es später in Ruhe. Und das war gut so.
Ja, genau. Siehst du? Mhm.
Genau das wollte ich nicht, dass sie erst liest.
Nee.
Aber dann wäre der Tag hin gewesen.
Ja, ja.
Und es fällt mir auch schwerer. Und das ist eben auch dieses 1-zu-1 Reden. Das fällt mir so schwer.
Glaube ich, du hast es nicht gelernt.
Mhm. So jetzt am Telefon.
Ja.
Auch Behörden. Ich bin 3 Meter groß, wenn ich die anrufen kann.
Ja.
Wenn ich da im Büro sitze, fange ich sofort an zu heulen.
Ja. Mhm.
Das ist furchtbar. Man kommt sich so blöd vor.
Ja.
Aber ich denke, das ist auch so eine Auswirkung dessen, dass man nie reden gelernt hat.
Absolut.
Nie Konflikte lösen konnte.
Ja, genau. Genau. Mhm.
Das ist halt heute immer noch so.
Ja. Ja, aber ich meine, es ist schon ein erster Schritt, sich überhaupt darüber bewusst zu sein. Und dann hat man auch die Chance, was dagegen zu tun. Ne?
Mhm.
Ja, und heute war doch einfach ein super Anfang. Deswegen
danke
ich dir sehr.
Danke dir, Elisa.
Sehr gerne. Und ich wünsche dir von Herzen wirklich alles Liebe. Und geh weiter auf diesem Weg. Ich finde das richtig toll. Also
ich hoffe, ich schaff's.
Natürlich schaffst du das. Ganz viel Kraft dafür.
Ja, danke.
Tschüss,
dir.
Birgit.
Tschüss, Elisa.
Das war Birgits Geschichte. Liebe Birgit, du hast heute etwas getan, das zutiefst berührend ist und das alles andere als selbstverständlich ist. Du hast eine Geschichte ausgesprochen, die 50 Jahre lang keinen Raum hatte. 50 Jahre Schweigen, Alleinsein, Aushalten. Und du hast all das als Kind getragen, mit 11 Jahren, ohne Worte, ohne Halt, ohne jemanden, der dir erklärt hätte, was da eigentlich passiert ist. Dass du heute hier sitzt und darüber sprichst, zeigt eine enorme innere Stärke. Nicht, weil du funktioniert hast all die Jahre, sondern weil du jetzt beginnst, deinem eigenen Erleben Würde zu geben. Deinem Schmerz, deiner Geschichte, dem Kind von damals. Besonders bewegt mich, dass du dich entschieden hast, diesen stillen, verschwiegenen Weg nicht weiterzugehen. Dass du den Mut findest, dich zu öffnen gegenüber deinen Töchtern, deinen Freundinnen, den Menschen, die dich heute umgeben. Schweigen kann krank machen. Und du hast sehr deutlich gemacht, wie sehr es dich geprägt und belastet hat. Dass du trotzdem hier bist, dass du dich dem Leben immer wieder zugewandt hast, selbst an Punkten, an denen es kaum noch ging, verdient tiefen Respekt. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Erste sein durfte, mit der du darüber sprichst. Das ist ein großes Geschenk und eine große Verantwortung. Und ich bin stolz auf dich, stolz darauf, dass du jetzt losgehst, dass du dir erlaubst, gesehen zu werden, mit allem, was dazugehört. Deine Geschichte zeigt, was Schweigen anrichten kann. Aber sie zeigt auch, was möglich wird, wenn wir anfangen zu sprechen, wenn wir uns verbinden. Wenn wir uns nicht mehr alleine lassen. Danke für deinen Mut, danke für dein Vertrauen und danke dafür, dass du mit deiner Stimme heute vielleicht anderen etwas schenkst, das dir selbst so lange gefehlt hat. Das Gefühl, nicht alleine zu sein. Wer auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Über eine positive Bewertung des Podcasts und ebenso der Bücher überall dort, wo es möglich ist, freue ich mich sehr. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail@selbstwort.com. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.